Religion is religion only when it unites. Religion is no more religion when it divides.
Nika Tungalika, unity in diversity.
Whatever we once were, we are no longer a Christian nation. We are also a Jewish nation, a Muslim nation, and a Buddhist nation, and a Hindu nation, and a nation of non-believers.
Der fünfte Abend und so langsam gewöhnt man sich aneinander. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute Abend, und das ist keine Floskel, das meine ich von ganzem Herzen, weil es nicht selbstverständlich ist, dass man sich Zeit nimmt für solche Themen. Wir haben in den letzten vier Abenden gesehen, dass uns dieses Thema herausfordert. Mir geht es genauso wie Ihnen, auch wenn ich hier stehe und darüber rede. Dieses Thema ist ein Thema, das uns in allen Fragen unserer Existenz betrifft. Ich hoffe, dass wir das in den letzten Abenden gesehen haben, dass es tatsächlich nicht nur der Titel ist, Weltethos, sondern dass es tatsächlich wir spüren und wir merken und wir sehen anhand dessen, was wir gelesen und auch was wir bisher erfahren, Bekanntes, aufgefrischt, aber auch vielleicht Neues gesehen haben, dass wir sehen, es betrifft uns persönlich. Wir haben gestern einen weiteren Baustein, ein weiteres Puzzleteil angeschaut in diesem Unternehmen, dass wir ein Bild versuchen zu verstehen, das man so gar nicht auf einen Blick erkennen kann, sondern erst, wenn wir einzelne Informationen geduldig und ohne Voreingenommenheit aneinanderlegen und versuchen, ohne unser eigenes Bild wahrnehmen zu wollen, sehen, was da wirklich auf dem Tisch liegt. Heute Abend wollen wir, wie gesagt, ein Puzzleteil in Anführungszeichen dranlegen. Und da möchte ich Ihnen eine ganz kurze Geschichte erzählen, die mir jemand weitergegeben hat, der das selber die Person kennt, der das erlebt hat. Mit dem Puzzeln ist es nämlich so eine Sache. Ich meine, ich habe Ihnen ja gestern erzählt, dass je nachdem, wie viele Teile ein Puzzle hat, das entweder komplexer ist oder eben einfacher. So Puzzle zusammenzulegen, die ein paar so Teile haben, das ist nicht so ein großes Problem. Je mehr Teile, desto komplexer. Nun, ein Vater mit einem Sohn, der ihn sehr forderte und von ihm einfach auch wollte, dass er Zeit für ihn hat, kam von der Arbeit nach Hause, so wie Sie wahrscheinlich jetzt uns gerade noch vielleicht geschafft haben hierher. Und er wollte Erholung, Entspannung und wollte auch ein Stück weit Ruhe. Und als er wieder nach Hause kam und der Sohn sich schon freute, dass der Papa nach Hause kam, kam er auf ihn zugerannt und er sagte: Papa, Papa, spiel mit mir, spiel mit mir. Und nun, der Papa, nach einem schweren Arbeitstag, trotz all seiner Vaterliebe, hatte doch ein paar Bedürfnisse, die er auch ein Stück weit, ja, nicht direkt zu seinem Sohn sagen wollte, dass er eigentlich jetzt Ruhe will. Und sah er sich, nachdem der Sohn immer wieder zu ihm kam, Papa, Papa, bitte spiel mit mir, spiel mit mir. Er hatte sich so gefreut auf seine Zeitung, die er am Abend immer liest. Und der Sohn kam immer wieder. Und so überlegte er sich was. Und dann kam ihm ein Gedanke. Und es lag ein Magazin auf dem Tisch. Und er kam auf die Idee, wie er seinen Sohn zumindest so lange beschäftigen könnte, dass er ein paar Seiten lesen kann und ein bisschen einfach mal ankommen kann zu Hause, bevor er sich dann Zeit nehmen will für seinen Sohn. Und so kam er auf diesen Gedanken und nahm, es war eine gläubige Familie, und dieses Magazin nahm er, und da war in diesem Magazin eine Werbung. Und das war ein sehr komplexes Bild, und er sagte, komm mal, schau mal, wir schneiden jetzt das Bild in verschiedene Teile und machen daraus ein Puzzle. Und der Sohn hat sich gefreut, dass er mit ihm spielt, und sagt, pass auf. Und er schnitt so einige Teile, 6, 7, 8 Teile, und er machte die auseinander und er vermischte sie und er sagte, schau mal, wenn du diese Teile zusammengekriegt hast, ich habe vergessen, der Sohn war etwa 6 Jahre alt, wenn du diese Teile zusammengelegt hast, dann spielen wir miteinander. Und er war sich schon ganz siegesgewiss und freudig, dass der Junge daran zu beißen hat. Es war ein sehr komplexes Bild, das er zusammenfügen musste. Eigentlich für 6-jährige Kinder völlig ungeeignet, um es zusammenzufügen aus einer Werbung. Und wie das Leben so manchmal spielt, der Vater lehnte sich zurück, der Junge auf dem Boden, ruhig und still. Und er fängt an, aneinander zu legen und versucht zu vergleichen. Der Vater schaut ihn an und war sehr, sehr froh, dass er jetzt für einige Zeit Ruhe haben würde. Und so nahm er seine Zeitung und las darin. Und es dauert keine 2,5 Minuten. Und der Junge springt auf und ruft, Papa, Papa, ich hab's, spiel mit mir. Und der Vater, der traute seinen Ohren nicht und glaubte das auch nicht. Aber er tatsächlich, der Sohn kam auf seinem Brettchen, das er bekommen hat, und er hatte das Bild in dieses komplexe Bild zusammengelegt gehabt. Und der Vater hat es nicht begriffen. Und der Vater hat aber was übersehen gehabt. Denn dass diese Seite aus dem Magazin, aus diesem religiösen Magazin, hatte noch eine andere Seite. Und die andere Seite war nicht so komplex wie die andere Seite. Auf der Rückseite war ein Bild von Jesus. Und dieser kleine Junge, der zu Hause aufgewachsen ist, von seinen Eltern, von Jesus erzählt bekam, schon von klein auf, auch wenn wir wissen, dass Jesus, wenn wir ihn malen und heute in Kinderbüchern und überall, wo wir ihn sehen vielleicht, dass wir wissen, dass Jesus wahrscheinlich nicht so ausgesehen hat, aber dass das irgendwo eine Hilfe ist für manche, vielleicht für Kinder, sich das besser vorzustellen. Nun, sei das dahingestellt, der Vater sah plötzlich, dass sein 6-jähriger Sohn, der eigentlich von dieser Komplexität des Bildes völlig überfordert war, in der Lage war, dasselbe Bild zusammenzubekommen, aufgrund dessen, dass er das Bild Jesus verstanden hat. Er hatte ein Verständnis, wie er Jesus kannte, und kam per Zufall drauf, als er die Dinge umgedreht hat, in seinem Alter, dass die Rückseite eben dieses Angesicht von Jesus war. Und so legte er das Gesicht von Jesus zusammen und bekam auf der anderen Seite das Bild zusammen, das komplexe Bild. Ich kenne diesen Mann, diesen Vater nicht, aber ich kenne jemanden, der mir versichert hat, dass das keine Anekdote ist. Nun, interessant ist an dieser Sache, als ich sie hörte, und Sie werden wahrscheinlich verstehen, was ich sagen will. Menschen beißen sich heute die Zähne aus, an dem komplexen Bild diese Welt zu verstehen und dieses Leben zu verstehen. Und Sie können mir sicher zustimmen, dass das Thema Weltethos ein sehr komplexes Thema ist. Und das ist der Grund, warum ich manchmal 2 Schlaufen länger brauche wie bei anderen Themen. Es ist sehr komplex. Und ich wage zu behaupten, dass wir dieses Thema nie verstehen werden, wenn wir nicht die andere Seite des Themas sehen. Wenn wir nicht Jesus anschauen. Wenn wir nicht Jesus uns die Zeit nehmen, versuchen bei diesen Themen, die eigentlich scheinbar nichts mit Jesus zu tun haben, dass wir es wagen, so unbedarft, völlig ohne Plan und Vorurteile wie dieser kleine Junge. Und Jesus sagte mal, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr das Himmelreich nicht sehen. Heute Abend wird ein Thema sein, das uns so sehr herausfordert. Und das ist jetzt kein leeres Gerede, dass ich wie in den anderen Abenden nicht diesen Abend beginnen möchte, ohne Gott einzuladen, dass er uns die andere Seite zeigt und nicht nur das komplexe Bild. Und ich möchte Sie einladen, dass Sie einen Moment Stille mit mir haben, sitzen bleiben und ich Gott einlade. Jesus, du hast, als du hier auf der Erde warst, gesagt, ihr sucht in der Schrift und sie ist es, die von mir zeugt. Herr, vergib uns, dass wir oft die komplexen Bilder unseres Lebens in dieser Welt versuchen, ohne dich zu verstehen. Hilf uns, dass wir von diesem kleinen Jungen lernen. Hilf uns bitte, dass wir die Puzzleteile in diesem schwierigen, komplexen Thema nicht vermischen und nicht mit unseren eigenen Wunschvorstellungen so aufmischen, dass wir eigentlich nichts zusammenbekommen. Hilf uns, dass wir den Mut haben, die andere Seite der Medaille zu sehen. Dass wir unsere Vorurteile heute Abend beiseite legen. Und dass wir nichts als die Wahrheit und die Fakten und die Dinge, wie sie zusammengefügt sich darstellen, erkennen und daraus unsere Schlussfolgerungen ziehen. Ich danke dir, Herr, für die lieben Menschen, die heute Abend hierher gekommen sind. Und ich bitte dich, verbinde uns untereinander durch deine Wahrheit. Ich danke dir. Amen. Darf ich mal fragen, so am vorletzten Abend, wer heute Abend das erste Mal da ist? Herzlich willkommen. Einige wenige Leute. Herzlich willkommen. Wir freuen uns. Wobei ich dazu hinzufügen möchte, das ist nicht einfach, am 4., 5. Abend in diese Thematik einzusteigen. Das möchte ich Ihnen vorausschicken. Also, aber ich glaube, dass wir heute Abend trotzdem genug erfahren werden, auch wenn wir das erste Mal da sind, um tiefer zu gehen, um die andere Seite auch ein bisschen anzuschauen. Nun, wir haben uns auf den Weg gemacht, das Weltethos aus verschiedenen Seiten zu beleuchten. Und gestern haben wir das Thema gehabt, das Geheimnis der Pyramide. Und wir haben so viel verstanden, dass dieses Symbol, das uns heute allgegenwärtig begegnet, in den Medien, ich habe das alles gezeigt, durch Videoschnitts und durch Medienpresseberichte, überall begegnet uns heute die Pyramide mit entweder einem Auge drin oder mit etwas, was aus dieser Pyramide leuchtet und mit der Sonne im Hintergrund. Und wir haben gestern gesehen, ich habe das gezeigt, das habe ich mir nicht aus den Fingern gesogen, dass im Verständnis sowohl der Vereinten Nationen, Sie erinnern sich an das Plakat, das ich von der Internetseite von Ihnen heruntergeladen habe, The Spiritual Work of the United Nations, The Liberation of Humanity, die Befreiung der Menschheit. Und die Menschheit, das menschliche Netzwerk, the human network, wird dargestellt als eine Pyramide, als ein Turm, als ein Gebäude. Wir haben gestern studiert, dass schon seit tausenden von Jahren der Plan war, einen Turm und eine Stadt zu bauen, um die Menschen zu vereinen, um sich zu befreien. Wir haben das studiert in 1. Mose Kapitel 10. Ich habe Ihnen gezeigt, dass Werbefirmen, wie die bekannte Netzwerkfirma Cisco und andere, dass die genau das gleiche Verständnis haben wie die Vereinten Nationen. Sie stellen das menschliche Netzwerk in ihren Werbebildern dar als Menschen, die zusammengefügt werden in einer Pyramidenform. Ein quasi Gebäude, ein Turm, ein antikes Gebäude. Und ich habe Ihnen gestern gezeigt, dass diese antiken Gebäude Das Geheimnis der Pyramide ist, die Pyramide nichts anderes ist als ein Ziggurat. Und dass die Archäologen und Religionswissenschaftler uns sagen, dass Ziggurate, egal welcher Natur und wie sie aussehen, dass das religiöse Gebäude sind. Diese Gebäude dienten nicht für irgendwelche normalen Zwecke, wie Wohngebäude oder sonst was. Ich habe Ihnen Bilder gezeigt von Moscheen aus Syrien und aktuelle und auch aus der Antike. Ziggurate waren per se religiöse Gebäude. Es waren Turmgebäude, die an der Spitze einen Raum hatten, wo die Anbetung geschah der Gottheit. Ich habe Ihnen gezeigt, was aus dem Plan Babylons wurde. Eine Ruine. Jeremia hat vorausgesagt, dass Babylon ewig eine Wüste bleiben wird und dass niemand mehr dort diese Wüste bewohnen wird, außer Schakale und wilde Tiere. Ich habe Ihnen gestern gezeigt, dass trotz des Versuches von Saddam Hussein, der gesagt hat, das werden wir sehen, und versucht hat, dort aufzubauen, einen Palast und eine neue Infrastruktur, dass er scheiterte. Bis heute ist sein Palast eine Ruine und niemand wohnt drin. Die Stadt ist frei von Tourismus. Das antike Babylon ist frei von Kiosken, McDonalds und sonstigen Dingen, wo sonst überall, wo Touristen hingehen, irgendwo eine Infrastruktur ist. Babylon bis heute deckt sich mit der Prophetie aus Jeremia. Und wir haben gesehen, dass eben jetzt diese Pyramide auch hier wie ein Künstler, der das Weltethos vertritt, dargestellt wieder wird. Die Pyramide, die dargestellt wird als eine Leiter, die zur Erleuchtung führt. Man sieht diese Erleuchtung, die in der Pyramide, egal wo wir sehen, immer dargestellt wird als etwas Leuchtendes. Und wir haben gestern gesehen, tut mir leid für die, die heute das erste Mal da sind, dass ich jetzt mit der Tür ins Haus falle, aber irgendwie muss ich auf die Sachen aufbauen, damit wir morgen fertig werden. Und wir haben gesehen, dass das sich ähnelt in all den Pyramidendarstellungen, dass dieses Gebäude nicht abgeschlossen ist. Wir sehen es auf dem Siegel in den USA. Dieses Gebäude wird meistens dargestellt als noch nicht vollendet. Mit anderen Worten, dass das menschliche Netzwerk noch nicht vollendet vereint ist. Das heißt, die Befreiung des menschlichen Netzwerks, die Befreiung der Menschheit ist noch nicht abgeschlossen. Und hier wird dieses menschliche Netzwerk oder diese Pyramide dargestellt, dass hier die fünf großen Weltreligionen Hand in Hand diese Leiter von oben nach unten kommen. Der Gedanke ist der, dass die Erleuchtung hier mit der Vereinigung aller Religionen zu allen Menschen durchdringt. Peace and Security. Frieden und Sicherheit, was Paulus vor 2000 Jahren voraussagte. Nochmals zur Erinnerung, das ist, worum es im Weltethos geht. Frieden und Sicherheit unter den Nationen. Und die nur dann geschehen kann, so Professor Küng, wenn die Religionen zuerst untereinander Frieden haben. Das hier wird von diesem Künstler, der hier ein Vertreter ist, dieses Weltethos und das darstellen möchte, das Weltethos, wird hier so dargestellt. Wir sehen hier das Judentum, hier Mose dargestellt, Krishna, ein scheinbar Jesus und auch hier der Islam und auch der Buddhismus, dass sie Hand in Hand gehen. Und ich habe das Ihnen gezeigt in den letzten Abenden, dass alle Religionen, inklusive dem Christentum und inklusive dem Islam, einen Paradigmawechsel erleben, indem sie sich sagen, wir können nur bestehen auf dieser Erde. Diese Erde kann, die Menschheit kann nur bestehen, wenn wir miteinander Frieden finden und wir uns einander nicht nur als Menschen akzeptieren, das ist nicht der Punkt, sondern dass wir unsere Lehren, dass wir unsere religiösen Überzeugungen miteinander so verbinden, dass wir einen kleinsten gemeinsamen Nenner haben. Ich habe gestern gezeigt, und ich werde das heute fortsetzen, dieses komplexe Thema, dass alles, was wir gestern studiert haben, ganz deutlich darauf hinweist, dass dieser kleinste gemeinsame Nenner eine Rückbesinnung auf den antiken Sonnenkult ist. Ich habe das gezeigt, die beiden Kapitel Daniel 2 und 7. Und wir haben hier diese sieben Mächte studiert, die ausgehend von Babylon alle etwas gemeinsam haben. Nämlich, dass die höchste Verehrung der Religion die Sonne ist, dass diese Sonne zweitens personifiziert wurde in einer Person und der Sonne einen Namen gegeben wurde, wie zum Beispiel Shamash in Babylon oder Mithras in Persien oder Helios in Griechenland oder in Rom Jupiter oder dann in den weiteren Dings haben wir das studiert. Und wir haben studiert in Amerika, wie diese Statue Liberty Enlightening the World, wie sie dort steht mit einem Licht in der Hand mit der Fackel. Ein Lichtträger. Und dass diese Statue eingeweiht wurde, dass über die Französische Revolution die katholische Kirche importiert wurde nach Amerika, die dann französische Staatsreligion wurde durch Napoleon, und exportiert wurde nach Amerika über die Finanzierung dieser Statue durch die Freimaurerei, das Land, von dem die europäischen Christen dort Zuflucht gefunden haben aus der Verfolgung in Europa durch diese Macht, die abgesetzt wurde durch die Französische Revolution. Und jetzt dieser Geist der Einheit, der Brüderlichkeit und der Freiheit, Liberty, dass der exportiert wurde nach Amerika und so. Dieses Land, wo diese Menschen sich versammelt haben und gesagt haben, die Glaubensfreiheit ist das höchste Gut und jeder Mensch, der hier wohnt, soll das Recht haben zu glauben, was nach seinem Gewissen wirklich der Wahrheit entspricht. Das ist die Größe Gottes, dass Gott Wahrheit ist und Jesus sagt, ich bin der Weg in die Wahrheit, aber dass er niemanden zwingt. Nun, das wurde sehr ernst genommen und wir haben gesehen, dass Grover Cleveland, der damalige Präsident der Vereinigten Staaten, in seiner Ansprache, ich habe einen Auszug gezeigt, sagt, die Freiheit hat hier seine Wohnung gefunden und deswegen wollen wir besonders gedenken an diese Freiheit durch diesen Altar. Und er nennt das, worauf die Statue steht, einen Altar. Und wir haben gesehen, dass dieses Ziggurat, auf dem diese Freiheitsstatue steht, unten als Fundament, was hat? Die Sonne, korrekt. Die Freiheitsstatue steht, wenn man das sieht man nicht, wenn man davor steht, man muss aus dem Luftbild schauen. Die Freiheitsstatue, die Liberty, die die Welt erleuchtet, die Sonne als Fundament hat. Und ich habe viele andere Sachen gezeigt, die ich jetzt nicht weiter erwähnen kann. Ich habe das jetzt gemacht für alle, die heute das erste Mal da waren, damit wir ein bisschen verstehen, was hier passiert. Das verbindende Glied in 5 Weltreichen bis zum 4. Römischen Reich, das abgelöst wurde durch das päpstliche Rom, dass päpstliche Rom eine Machtunterbrechung bekommt durch die Französische Revolution. Die Französische Revolution dahin führt, dass Napoleon das Papsttum und die katholische Kirche stärkt durch das Konkordat mit dem Papst, dadurch das Papsttum wieder stärkt, exportiert nach Amerika. Amerika, die 6. Macht ist, die jetzt Weltmacht wird. Und in Offenbarung 17, wie wir gestern gesehen haben, dass es heißt, 5 sind gefallen. 5 Könige, 5 sind gefallen. Einer ist, der andere wird kommen und eine kurze Zeit bleiben. Und der 8. ist einer von den 7. Wir haben das gestern noch nicht ganz gelüftet. Wir haben gesehen, wir haben bis Amerika gestudiert und haben gesehen, auch Amerika bereitet sich gerade vor, ein Freiheitsverständnis zu bekommen und ist dabei, als protestantisches Land sich auszurichten und zu öffnen für eine Transformation, für einen Paradigmawechsel in ihrem Verständnis von Freiheit. Und dass hier die Sonne, wie in allen anderen Weltmächten, die biblisch prophezeit werden, wieder eine Rolle spielt und vieles noch in der Zukunft liegt, was jetzt noch nicht geschieht. Dass die Sonne wieder das entscheidende Element wird, dass die Freiheit garantiert, dass die Sonne personifiziert wird in dieser Statue, Liberty. Die meisten denken, das sei eine Frau, das ist nicht wahr. Das ist der Lichtträger, Lucifer, der die Welt erleuchtet, der Morgenstern. Der Anti-Morgenstern gegen den Morgenstern, von dem Jesus sagt in Offenbarung 22, Vers 16, denke ich, wo er sagt, ich bin das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Warum? Weil Christus die Sonne der Gerechtigkeit ist, ohne die kein Leben möglich ist. Und wir haben gesehen, dass Luzifer beschrieben wird in der Bibel als der Sohn der Morgenröte, der schöne Morgenstern, der seine Macht über Gottes Thron stellen will. Nun, hier sehen wir, wie vor unseren Augen hier die Sonne und die Vereinigung der Religionen sehr schön in einem Bild dargestellt wird als Erleuchtung für die Menschen. Ich möchte mit Ihnen jetzt direkt, ohne lange Zeitverlust, in ein Kapitel gehen, das es in sich hat. In Offenbarung Kapitel 12 wird ein Konflikt beschrieben, ein Kampf. Ein Kampf, der über alles hinausgeht, was wir an Kämpfen bisher kennen und verstehen. Wenn wir Kampf oder Krieg hören, dann denken wir an was? Tagesthemen, Tagesschau, Krieg, da ist überall Krieg. Aber es gibt einen Krieg, der quasi die Mutter oder der Vater aller Kriege ist. Der begann nämlich im Himmel. Wir haben darüber studiert. Es heißt hier, und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. In Hesekiel 28 heißt es, dass dieser Engel, der zu Satan wird, der Luzifer, der Lichtträger, der Morgenstern, dass er, durch seinen Bestrebungen nach Gottheit, selber Gott zu sein, dass er damit die Völker niederschlägt. Mit diesem Bestreben. Und dann heißt es hier in Offenbarung 16, ich habe gestern schon angedeutet diesen Text. Wir wollen das jetzt nochmal schauen, was hier geschieht. Sie müssen heute sehr, sehr konzentriert zuhören. Da ist eine Prophezeiung auf die Zukunft, die sagt, ich sah aus dem Mund des Drachen, aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister kommen. Nun, uns interessiert natürlich, was wird hier dargestellt durch diese drei Begriffe? Denn wir wissen, oder wissen es noch nicht, dann sage ich es jetzt, dass in biblischer Prophetie Mächte als Tiere dargestellt werden. Ich habe das gestern Ihnen gesagt, wir machen das heute noch so. Vom Känguru bis zum Weißkopfseeadler, wir machen das heute noch so. Und dass die biblische Prophetie Bilder benutzt, die anhand dessen, was sie in der Bibel im Gesamtkontext bedeuten, interpretiert werden müssen. Also wenn ich wissen will, was der Drache ist, dann muss ich in der Bibel schauen, wie wird der Drache verwendet. Übrigens ist der Drache nichts anderes als eine geflügelte Schlange. Die Chinesen wissen das. Können Sie sehen. Der Drache ist immer eine Schlange, die Flügel hat. Interessant. Naja, es würde vielleicht zu weit gehen. Bleiben wir beim Text. Und ich sah aus dem Mund des Drachen und dem Mund des Tieres und des falschen Propheten. Wer sind diese drei Mächte? Es sind ja zwei Tiere und dann noch etwas, was gesagt wird, falscher Prophet. Wir haben also zwei Tiere, zwei Mächte und wir haben eine Macht, die der falsche Prophet genannt wird. Schauen wir uns das mal ein bisschen näher an. Aber bevor wir das machen, schauen wir, was sie tun, diese drei Mächte. Es heißt, diese unreinen Geister sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun und ausziehen, bitte genau jetzt genau mitdenken, die ausziehen, wohin, zu wem ziehen diese unreinen Geister aus? Das heißt ja zu den Königen des ganzen Erdreichs. Nun, wer sind die Könige? Das sind diejenigen, die das politische Sagen haben. Das sind die Führer politischer Nationen. In der Prophetie ist der König der, der die Nation leitet, der das Sagen hat, der die politische Gewalt hat. Also diese drei unreinen Geister von diesen drei Mächten gehen gezielt zu denjenigen, die den Weltglobus steuern politisch und auch die Gesetze geben. Und dann heißt es, dass diese Könige durch diese drei unreinen Geister was gemacht werden sollen? Sie sollen sich, die Könige, was? Versammeln. Wir haben gestern studiert, dass das Prinzip war. Nimrod hatte diese Stadt Babylon gegründet und diesen Turm gebaut als ein Symbol dafür und als eine Garantie, dass die Nation, seine Nation, dieses Weltreich Babylon, eine Einheit bildet, eine Homogenität bildet und dadurch sicher wäre und bestehen könnte, ewig bestehen könnte. Und zwar sie zu versammeln zu einem Krieg. Wir haben gerade gelesen, Offenbarung 12, dass es einen Krieg gibt, der angeführt wird von wem? Vom Drachen. Es wird in Offenbarung 12 gesagt, wer dieser Drache ist. Es wird gesagt, der Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die Welt verführt. Und mir tun wirklich alle leid, die glauben, dass der Satan irgendein Quietschetierchen ist im Fenster von einem LKW mit einer Gabel in der Hand und einem Schwänzchen und einem Füßchen, weil es Realität ist. Die Bibel sagt, das ist ein reales Wesen, das den Krieg erklärt hat gegen Gott. Wie Nimrod. Nimrod war ein irdischer, sozusagen ein irdisches Werkzeug dieses gefallenen Engels. Er war ein mächtiger Krieger gegen Gott, steht in der Bibel. Er baute das Reich Babylon gegen Gott. Und das ist genau das, was wir in den Reichen sehen, was wir gestern studiert haben. Alle diese Weltreiche, die globale politische Macht anstrebten und eine Weltreligion implizierten, waren alle gegen den Schöpfer Gott ausgerichtet. Alle. Außer Amerika. Zu Beginn. Zu Beginn war es ein Werkzeug in der Hand Gottes, um die Menschen zu retten, die geflohen sind aus Europa vor Tod, Verfolgung. Und deswegen habe ich Ihnen gestern gezeigt, was nach der Französischen Revolution passiert ist. Das Land wurde unterwandert. Dieses protestantische Land, das auf der Bibel gegründet war, geprägt durch den deutschen, englischen, französischen Protestantismus, wurde so verändert durch gezielte Unterwanderung, dass die ganzen Universitäten, das ganze Schulsystem, das protestantisch war, heute die ganzen Elite-Universitäten alle in katholischer Hand sind. Nochmals, ich möchte kein Feindbild aufbauen gegen Katholizismus. Das habe ich jedes Mal gesagt. Denn die meisten lieben, wunderbaren katholischen Menschen und Gläubigen wissen nicht über viele Details Bescheid, die wir hier besprechen. Ich habe das auch nicht gewusst. Mein größter Teil meiner Familie weiß das auch nicht, obwohl ich schon manches gesagt habe. Es braucht eine Weile, bis das durchsickert, muss ich zugeben. Es braucht manchmal Monate, vielleicht Jahre, bis das wirklich durchsickert und ankommt, was hier geschieht in dieser Welt. Also, alle werden versammelt zu einem Krieg. In Offenbarung 16 wird dieser Krieg dann genannt mit dem Namen Harmagedon. Und wir sind natürlich wieder geschädigt durch die Medien, haben alle möglichen Filme im Kino gesehen früher. Harmagedon hier, da ein Kriegsfilm, da Schlachten, Science-Fiction-Film, Harmagedon, Einbruch der Außerirdischen, sonst irgendwie. Wir sind total geschädigt. Wir sind so von Hollywood geschädigt, dass wir die Realität nicht mehr für Wahrheit halten, sondern denken, naja, es ist auch so was, wie wir immer sehen und dann ausklicken und dann wissen, man macht den Knopf aus und dann weiß man, es ist vorbei, ist ja nicht Realität. Nein, es gibt, sagt die Bibel, eine Schlacht, die Harmagedon heißt. Und das Entscheidende ist, dass diese Schlacht darin besteht, dass drei unreine Geister alle politisch führenden Köpfe zusammenführt gegen Gott und gegen die, die mit ihm sind. So sagt es Offenbarung 16. Jetzt interessiert uns, A, wer sind diese drei Mächte? B, was ist das Wesen dieses Kampfes? Worum geht es in diesem Kampf? Ist es ein Territorialkampf? Ist es ein Kampf um finanzielle Mittel? Ist es ein Kampf? Worum geht es in diesem Kampf? Die Bibel legt sich hier selber auf und ich möchte mit Ihnen eine Prophetie anschauen, die in einem der wunderschönsten Oratorien besungen wird. Und zwar von Händel im Messias. Und es kommt direkt vor dem Stück Würdig ist das Lamm. Und das ist, baut sich, dieses Abschnitt aus dem Oratorium baut auf Psalm Kapitel 2 auf. Denn David war nicht nur ein guter Sänger, Entschuldigung, ein guter Musiker, sondern er war auch ein Prophet. Die Bibel sagt ganz deutlich, dass David, der König David, auch ein begabter Prophet war. Er hatte den Geist der Prophetie. Jesus bestätigt das. Und auch in anderen Stellen der Bibel. Schauen wir uns mal kurz das an. Aber bevor wir das anschauen, wollen wir erst wissen, wer ist dieses Tier in dieser scheinbaren Dreieinheit? Wer ist dieses Tier, von dem Offenbarung 13 sagt, dass es aus dem Meer kommt? Wir haben studiert schon, dass das Meer in der Prophetie Offenbarung 17, Vers 15 bedeutet, das Meer aber sind, auf dem die Hure sitzt, Völker, Nationen, Stämme und Sprachen. Das ist nicht meine Aussage, das steht so in der Bibel. Wenn wir keine Vorurteile haben wie diesen Junge, der da einfach mal puzzelt und einfach mal schaut, wie gehören sie zusammen und wir unsere Vorurteile mal völlig weglassen, da dann haben wir eine Chance, Dinge zu verstehen, die wir niemals verstehen, wenn wir mit Vorurteilen belastet sagen, naja, kann ich sein, ist nicht, habe ich schon gehört, nee, möchte ich nicht, kann ich. Lassen Sie es einfach mal ganz zur Seite. Das ist wichtig, wenn man studiert, egal was man studiert. Nur so lernt man. Also, das Tier, das aus dem Meer kommt, das heißt, wir haben studiert, diese Hure, diese Antifrau gegen die Braut Jesu, diese Hure sitzt auf den Völkern, das heißt, plastisch gesehen, sie beherrscht die Völker. Das ist, was in Offenbarung 17, Vers 18 steht. Die Hure ist gleichzeitig eine Stadt. Können Sie nachschlagen oder Notizen machen. Sie haben so einen schönen Block bekommen. Offenbarung 17, Vers 18. Die Hure, der Anti-Braut, heißt es, ist gleichzeitig eine Stadt. Na, wie heißt denn die Stadt? Babylon. Lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, damit wir nicht zerstreut werden, sondern eins bleiben. Das ist das Konzept, was wir studiert haben. Nur kurz zur Erinnerung. Also dieses Tier, das aus dem Meer kommt, eine Kirche ist, denn die Frau in der Bibel ist immer ein Symbol für eine Kirche. Haben wir angeschaut. Sie ist aber nicht nur eine Kirche, sondern sie ist auch eine Stadt. Sie ist ein politisches System und sie ist gleichzeitig diese Hure oder diese Stadt ist ein politisch-religiöses System. Sie vereint in sich Kirche und Staat. Und das ist sehr wichtig, bitte jetzt merken oder notieren. Diese Vereinigung von Kirche und Staat ist wichtig, um globale Herrschaft zu bekommen. Denn eine Kirche kann niemals, obwohl es Missbrauch gab über Jahrtausende mit der Religion und mit dem christlichen Glauben, Unterdrückung, ein ganzes Mittelalter wurde der christliche Glaube benutzt, um Menschen zu unterdrücken, um ihnen die Wahrheit zu entziehen, um sie zu töten, um sie zu beherrschen, was mir sehr weh tut, weil ich bin überzeugter Christ. Und ich weiß, Millionen von Menschen haben heute eine Widerwärtigkeit gegen die Bibel und gegen das Christentum aufgrund von einem falschen Verständnis der Geschichte. Sie schütten das Kind mit dem Bad aus, indem sie sagen, ich will vom Christentum und der Bibel nichts mehr wissen. Weil wenn wir zurückschauen ins Mittelalter, sehen wir nur Blut, Blutspuren und Blutspuren im Namen Gottes. Und ich kann nur sagen, stimmt, die Leute tun mir leid. Ich habe Mitleid mit diesen Leuten. Nicht überheblich, sondern echt, weil sie oberflächlich gesehen Recht haben, aber nicht wirklich. Denn die Bibel und das Christentum wurde missbraucht, der Name Gottes wurde missbraucht, wie wir in den 10 Geboten sehen. Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Heute werden Kriege geführt, egal ob auf der christlichen Seite oder auf der islamischen Seite, ist völlig wurscht. In Irland oder sonst irgendwo werden Kriege geführt im Namen Gottes. Das ist ein Verbrechen und es ist eine Sünde. Aber dieses Tier, das gleichzeitig eine Frau ist, also eine Religion und auch eine politische Sache, eine Stadt, vereint in sich politische Gewalt und kirchliche Gewalt. Wir haben gesehen, wie die ganze Welt sich langsam immer mehr ausrichtet auf eine Macht hin. Sie haben das gesehen, die letzten 4 Abende. Dass immer mehr ins Blickfeld ein Mann und eine Religionsform kommt, die in sich alles absorbiert. Nun, dieses Tier wird gesagt, ich kann hier nicht sehr ins Detail gehen, Sie verzeihen mir bitte, ich habe darüber sehr ausführliche Themen in der Serie Visionen der Hoffnung, 20 Teile aus der Offenbarung, 20 DVDs, die sehr detailliert diese Themen behandeln. Ich möchte nur ein Merkmal hervorgreifen, das für mich so entscheidend ist für die Identifikation dieses Tiers aus dem Meer in Offenbarung 13,1, dass ich es erwähnen möchte und die anderen erstmal hier ausblende. Es heißt, dass die ganze Erde sich wundert über dieses Tier und sie sprechen, wer ist diesem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Nun, was ist ein Tier? Kurze Wiederholung. Was ist ein Tier in der Prophetie? Eine Macht. Was für eine Macht? Eine politische Macht. Kennen Sie eine politische Macht auf dieser Erde, mit der man nicht kämpfen kann? Ich meine, eine politische Nation, mit der man schlichtweg einfach nicht kämpfen kann. Sie können versuchen, wie Sie wollen. Mit der Macht kann man nicht kämpfen. Es gibt nur eine Nation auf dieser Erde, mit der man nicht mit Panzern gegen sie auffahren kann. Es ist unmöglich. Es geht nicht. Es geht weder praktisch, noch soziologisch, noch geht es theologisch, noch geht es militärisch. Es geht nicht. Es geht auch nicht juristisch. Es geht nicht. Diese Macht ist nicht bekämpfbar. Gespannt? Ich zeige es Ihnen. Sedes Apostolica Anemine Judicatur. Der apostolische Stuhl, der von niemand gerichtet wird, der Papst richtet, kann aber nicht gerichtet werden. Prüfen Sie das nach. Das Papsttum, der politische Präsident des Vatikans, kann nicht verurteilt werden vor keinem Gericht der Welt. Es geht nicht. Obwohl er der Führer einer politischen Nation ist. Haben Sie schon mal gesehen in den letzten Jahrzehnten, dass Führer von politischen Nationen verurteilt wurden, vor zum Beispiel dem Kriegstribunal, Den Haag oder sowas? Ja, es passiert. Wegen Kriegsverbrechen, wegen anderen Dingen. Aber es gibt eine Macht, die wirklich in unserer heutigen Zeit per Gesetz nicht gerichtet und nicht bekriegt werden kann. Und die Offenbarung 13 sagt, dass diese Macht, dieses Tier, dass die Menschen auf der Erde sagen werden, wer ist diesem Tier gleich? Wer kann mit ihm kämpfen? Und diese Frage, wer, steckt in dem hebräischen Namen Mi. Michael. Wer ist wie Gott? Wer ist denn, gegen den niemand kämpfen kann? Wer ist dieser falsche Prophet? Wir sind ja auf der Suche zu schauen, wer sind diese drei Mächte, die hier ausgehen, aus denen drei unreine Geister aus ihrem Mund kommen, zu den Königen gehen, die Könige sammeln für einen Krieg gegen Gott und gegen die, die mit ihm sind. Harmagedon. Wer ist der falsche Prophet? Wir müssen die Bibel anschauen, nicht die Bildzeitung oder Spiegel, Fokus oder sonst irgendein Journal, so gute Artikel da drin stehen mögen. Aber wenn ich verstehen will, was in der Bibel steht, muss ich die biblischen Bücher durchsuchen, wie werden diese Begriffe verwendet. Dann verstehe ich, was damit gesagt ist in der Prophetie. Schauen wir uns an. In Matthäus 7, Vers 15 heißt es, seht euch vor den falschen Propheten. Das ist einer der wenigen Texte in der Bibel, wo der Begriff aus Offenbarung 16 benutzt wird, falscher Prophet. Also drei Mächte, das Tier aus dem Meer, der falsche Prophet. Jetzt schaue ich in der Bibel, wo finde ich falsche Propheten in der Bibel? Matthäus 7, 15. Und Jesus sagt mir in der Bibel, er warnt uns, Sie und mich, hütet euch vor den falschen Propheten. Was macht jetzt einen falschen Propheten zu einem falschen Propheten? Er sagt, die in was kommen? In Schafskleidern. Nun, wofür steht ein Schafskleid? Ich blättere in der Bibel und finde 1. Mose, dass Gott den Menschen Schafskleidern machte nach dem Sündenfall, um ihre Nacktheit zu bedecken, um sie zu erlösen, um ihnen Frieden zu schenken. Denn Kolosser 1, Vers 19 und 20 sagt Paulus, dass Gott durch ihn, Christus, das Lamm Gottes, Frieden machte mit allem, was im Himmel ist, auf Erden ist und unter der Erde, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Das Lamm Gottes, als Johannes im Jordan stand und taufte und die Menschen zur Umkehr rief, Soldaten, egal, Pharisäer, er rief und sagt, kehrt um, das Himmelreich ist nahe beigekommen. Und als Jesus plötzlich an das Ufer kam, sieht er Jesus dort und er ruft, siehe da, das Lamm Gottes. Allein in der Offenbarung wird fast 20 Mal Jesus das Lamm genannt. Das Lamm Gottes. Seht euch vor falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, aber innen drin sind sie reißende Wölfe. Nun, schauen wir in der Bibel. In der Offenbarung sehen wir eine Macht. Und diese Macht wird bezeichnet folgendermaßen. Johannes sagt uns, und ich sah ein zweites Tier aufsteigen, nicht aus dem Meer, aus den Völkern, sondern aus der Erde. Das Gegenteil von Völkern. Das Meer bedeutet in der Prophetie, Offenbarung 17, Vers 15, Völker, Nation, Stämme und Sprache. Erde ist genau das Gegenteil vom Meer. Das heißt, es ist das Gegenteil von viel Ansammlung von vielen Menschen. Nur mal nebenbei informiert. Das heißt, er sieht hier ein zweites Tier, das hatte zwei Hörner wie ein Lamm. aber es redete wie ein Drache. Ich habe mir so oft in meinem Studium gefragt früher, warum wird das Wort Lamm benutzt? Ich meine, als ob es nicht noch mehr Tiere gäbe, die Hörner hätten auf der Erde. Ich meine, ich assoziiere selten ein Lamm mit Hörnern, auch wenn ich weiß, dass die Witter Hörner haben. Wenn ich an Hörner denke bei Tieren, dann denken sie an welches Tier? Kühe, Stiere, Steinböcke. Aber ich würde als allerletztes auf ein Lamm kommen, auf ein Schaf. Obwohl die männlichen Schafe Hörner haben, das gebe ich zu. Ich habe mir gefragt, warum werden gerade die Hörner betont, Entschuldigung, warum werden die Hörner, das ein Symbol ist für Macht, deswegen haben die Könige sich in der Antike was auf dem Hut drauf gebeppt und genagelt? Hörner, ob das die Wikinger waren, die Perser, schauen Sie in die Archäologie. Alle haben sie Kopfbedeckungen, wo irgendwo Hörner dran sind. Egal, ob sie so stehen, gewickelt. Hörner ist in der Antike ein Symbol für Macht. Übrigens, Michelangelo hat das falsch interpretiert, dieses Wort, und hat deswegen Mose gehauen aus einem Stein und hatte lauter Hörner, Mose. Weil er ein Wort falsch verstanden hat, aus einer alten Übersetzung, wo es eigentlich heißt, dass er leuchtete, er strahlte. Und nun, es hatte Hörner wie ein Lamm. Das Lamm weist eindeutig auf etwas, was Christus ähnlich ist. Ich habe Ihnen gesagt, das, was Jesus ausmacht, einmalig unter allen Menschen auf dieser Erde ist, dass Gott sich Jesus auserwählt hat, dass durch ihn Frieden gemacht wird, durch sein Blut, nicht durch den Friedensnobelpreis von Barack Obama, der sagt, wir müssen mehr Kriege führen, damit die Menschheit Frieden hat. Und er bekommt den Friedensnobelpreis dafür. Amerika ist die Nation auf dieser Erde, die wozu berufen ist, sich selbst dazu berufen hat, Frieden auf dieser Erde zu schaffen. Natürlich wird sie unterstützt durch die Vereinten Nationen. Aber die Exekutive ist nicht die Vereinten Nationen, sondern Amerika. Amerika geht in die anderen Länder militärisch und schafft Frieden. Nicht die Vereinten Nationen, Amerika. Nun, wir sehen, es gibt keine Macht, auf die das besser zutreffen kann als Amerika. Wir haben den Vatikan, gegen den niemand kämpfen kann, und wir haben Amerika, das sich selbst dazu berufen hat, Frieden zu machen auf Erden. Aber inwendig redet es wie ein Drache. Wir brauchen mehr Krieg. Das ist, was hier gemeint ist. Und dann wird gesagt, und es verführt, dieses Tier verführt die auf Erden wohnen und sagt denen, die auf Erden wohnen, wir reden von dem Tier, das so lammähnlich da ist, aussieht und herrscht, aber redet wie ein Drache. Und jetzt heißt es über diese Nation, über diese politische Macht, dass es die Erde verführen würde. Worin? Dass sie die Menschheit überzeugt, dass sie sich ein Bild machen sollen, nämlich dem Tier zu ehren. Welchem Tier? Dem ersten Tier. Ein Bild machen sollen. Dass die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Aha. Gestern haben wir studiert, dass die fünfte Macht, fünf sind gefallen, dass nach dem kaiserlichen Rom, das bischöfliche Rom zur neuen europäischen Weltmacht wird. Selbst die Kaiser kamen gekrochen nach Canossa und haben darum gebeten, bitte lass mich rein und lass mich wieder in die Kirche. Heute, ich habe das schon gesagt, ich will mich nicht wiederholen, heute geht er in die Vereinten Nationen und spricht und sagt, dass sich die Politik ethisch ausrichten muss an einem Kodex, den die Kirche schon Jahrtausende vertritt. Er geht in den Bundestag und sagt, wehe ihr Politiker, wenn ihr nicht euch haltet an das, was die Kirche sagt. Ich interpretiere es gleich. Dass die Menschen, macht dieses Tier, dass die Menschen dem ersten Tier etwas bauen sollen, das dazu führt, dass das erste Tier wieder heil wird, die Wunde. Ich habe gezeigt, dass durch die Französische Revolution das Papsttum verwundet wurde. Es wurde abgesetzt, das Papsttum. Es wurde entführt nach Frankreich. Napoleon, genialer Stratege, schließt ein Konkordat, macht die katholische Kirche und das Papsttum wieder zur Nationalreligion in Frankreich. Ich wiederhole nur, es wird exportiert, das Freimaurertum sorgt dafür, dass eine Macht, sei es nun mal hingestellt, eine Macht nach Amerika exportiert wird. Und ich kann nicht so ins Detail gehen. Bitte informieren Sie sich selber, wie systematisch Amerika katholiziert wird, rekatholiziert wird seit Hunderten von Jahren. Die Universitäten, die Gerichtshöfe, alles wird rekatholiziert. Mit großem Erfolg. Ich habe das ja gestern gezeigt. Und wer ist der Drache? Offenbarung 12 sagt, dass der Drache die Unverdeckte, während die einen zwei Mächte sich verdecken und ihre Identität verschleiern, damit sie verführen können, ist diese Macht der Drache unverschleiert. In Offenbarung 12 heißt es, der Drache ist die alte Schlange, der Satan, der die ganze Welt verführt. Das heißt, satanisches Gedankengut, ohne es zu verschleiern als irgendeine schöne Religion, die wirklich hilfreich ist. Es sind die ganzen philosophischen und weltanschaulichen Konzepte, die Gott leugnen, ohne lang drum herum zu reden. Dafür steht der Drache. Spiritismus, Kommunismus, Atheismus, was immer sagt, Gott gibt's nicht, Gott ist absolut out, fasst sich in der Bibel zusammen unter dem, was der Drache meint. Die Rebellion gegen den Schöpfer Gott. Jetzt haben wir drei Mächte, die sich verbinden, eine Verbindung eingehen, eine Dreieinheit eingehen, so wie das Original, wo der Vater, der Sohn und der Heilige Geist zusammenarbeiten für die Erlösung der Menschen. Ich habe Ihnen gezeigt, das ist alles Kopie. Was wir hier erleben, ist eine Kopie des Originals. Und jetzt gehen wir in die Prophezeiung zu David. Wir haben jetzt im Hinterkopf, dass sich hier drei Mächte, aus ihnen unreine Geister kommen, und zwar aus ihrem Mund. Das heißt, die Verführung kommt woher? Aus dem Mund, mit den Worten. Die Worte, die gesagt werden, sind die Verführung. Und mit diesen Worten werden die Nationen gesammelt. Und jetzt schauen wir mal, was im Psalm 2 steht. Das, was Händel vertont hat. Und dort steht, wir kennen es vielleicht aus der Luther-Übersetzung, wo es heißt, warum toben die Völker? Im Englischen heißt es, why do the nations so furiously rage together? Das finde ich noch deutlicher als im Deutschen. Warum sind sie so aufgeregt? Warum verbünden sie sich so in solcher Aufregung, die Nationen? Im Hebräischen steht das Wort, das mit Deutsch übersetzt wird, warum verschwören sich die Nationen und murren die Völker so vergeblich? Sehen wir das? Die Nationen kommen zusammen und sie sind aufgeregt, die Nationen. Und jetzt wird's interessant. Jetzt zeigt uns Gott durch den David, gibt er ihm einen Einblick in das, was hier passiert auf der Erde. In Vorausschau auf die Zukunft. Diese Verschwörung der Nationen. Die Könige der Erde lehnen sich auf. Na, so ein Zufall. Die Könige der Erde lehnen sich auf. Was machen diese drei Mächte mit dem, was aus ihrem Mund kommt, diese unreinen dämonischen Geister? Sie gehen zu wem? Zu den Königen der Erde, sie zu versammeln zum Krieg gegen Gott und die mit ihm sind. Und jetzt schauen wir in, was ist die wahre Bedeutung von Harmagedon? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander wider den Herrn und seinen Gesalbten. Das hebräische Wort für gesalbt heißt Meschach, in Griechisch Christos. Das heißt, hier ist eine Verschwörung gegen den Vater, gegen Gott und gegen seinen Sohn, Jesus Christus, Christos. Und jetzt kommt was Interessantes. Jetzt wird uns verbalisiert, was die Herren und was die Könige verborgen in ihren Kammern sich beraten. Was sind die Beratungen hinter den Kulissen, die wir nicht mitbekommen? Die Bibel deckt es auf. Jesus sagte mal, nichts, was verborgen ist, wird verborgen bleiben. Es wird eines Tages, werden es die Spatzen von den Dächern pfeifen. Nichts. Und wenn wir noch so geheimnisvoll tun, All unsere Pläne, alle Geheimniskrämerei wird eines Tages offenbar gelegt. Es kommt alles ans Licht. Und was sagen sie, die Herren und die Könige? Sie sagen, lasst uns zerreißen ihre, ich habe nochmal hinzugefügt, damit wir verstehen, wer, den Herrn und seinen Gesalbten, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Macht's klingen? The liberation of humanity, die Befreiung der Menschheit, des menschlichen Netzwerks. Die Französische Revolution hat damit begonnen. Ich habe Ihnen das Bild gezeigt von den Menschenrechten, die heute Menschenpflichten heißen, immer mehr. Wie eine staatliche Macht durch die Krone rechts auf den menschlichen zwei Tafeln, interessant, dass sie in zwei Tafeln dargestellt wurden, die Menschenrechte. Die rechtliche, die rechte Figur oben, haben Sie es noch im Kopf, dieses Bild? Die rechte Figur mit einer Krone, die staatliche Gewalt, zerreißt eine Kette. Und die linke Gewalt, ein Engel, was für Religion steht, also staatliche Gewalt und religiöse Gewalt, die zusammengearbeitet haben, um die Kette bei der Französischen Revolution zu zerreißen. Es war ein großes, großes Schauspiel, was damals geschah mit dem Papst. In Wirklichkeit hat der Drache beide Mächte benutzt, um ein Affentheater zu spielen, damit die Menschen denken, hier sind zwei Mächte, die gegeneinander kämpfen, um letztendlich in der Synergie, in der Synthese die Lösung zu bekommen, nämlich die Unterwanderung des amerikanischen Volkes und der amerikanischen Nation, um nach Amerika zu kommen. Ein Freifahrtschein nach Amerika, das war nicht so einfach. Amerika hat sich losgelöst von der Commonwealth, von den Engländern. Sie hat sich losgelöst, Amerika, von allem, was in der Gefahr stand, dass noch einmal ein Land geben wird, wo die Menschen unterdrückt werden durch religiöse Macht, durch die Vereinigung von Staat und Kirche, was in Europa vorherrschte, warum es überhaupt erst zur Verfolgung kam. Puh, die Köpfe rauchen. Und jetzt heißt es hier, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile, Stricke. Und wir haben das gesehen. Religion und Staat verbünden sich in der Französischen Revolution und man zerreißt das, was verbindlich ist, nämlich seine Gebote. Nun schauen Sie mal, wie das weitergeht im Psalm Kapitel 2, Vers 4. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Das erinnert mich an Babylon. Als die Menschen sich vereinen und sagen, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, damit unsere Einheit gewährleistet ist, da steht ein Text in der Bibel, wo Gott herunterschaut und sagt, na, was machen die da? Na, was haben die denn da vor? Ich möchte Ihnen was sagen. Es sieht manchmal so aus in unserem Leben, als ob Gott ein Mann mit einem Rauschebart wäre. Gut genug für Kindergeschichten. Der zuschaut in der Geschichte und doch so unfähig ist, die Geschichte zu lenken. Ich sage Ihnen was. Nur weil Gott zuschaut, manchen Dingen zuschaut, heißt es nicht, dass Gott nicht seinen Plan zum Ziel führt. Gott schaut zu wegen uns, weil er möchte, dass wir gerettet werden. Gott möchte und hat Geduld, dass Sie und ich gerettet werden und nicht verführt werden. Deswegen wartet er noch. Er hält die Winde zurück, damit Sie und ich gerettet werden. Das ist die Wahrheit. Und jetzt kommt der Satz. Jetzt müssen wir verstehen, die Frage, die Sie wahrscheinlich auch bewegt, was sind die Seile und was sind die Stricke, die Sie von sich, die Bande und was sind die Seile, die zerrissen werden sollen in dieser Beratung. Dazu müssen wir wieder die Bibel sich selbst auslegen lassen und studieren Jeremia 5, Vers 5. Da sagt Gott, ich will zu denen, wen gehen? Zu den Großen, zu den Herren. Und mit ihnen reden, die werden um des Herrn Weg und ihres Gottes Recht, die Gesetze Gottes, wissen. Aber sie alle haben das Joch zerbrochen und die Seile zerrissen. Es ist ein synthetischer Parallelismus. Hier wird der Gedanke wiederholt, dass die Wege des Herrn Gottes Recht sind. Und jetzt wird es wiederholt, das Joch, nämlich des Herrn Weg. Jesus sagte, kommt her zu mir alle, nehmt auf euch mein Joch. Das heißt, wenn ich mit Jesus im Joch gehe, gehe ich mit ihm im selben Weg. Seinen Weg, nicht meinen Weg. Nehmt auf euch mein Joch, geht mit mir den Weg, meinen Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, nicht du. Geh meinen Weg und du wirst zum Ziel kommen. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Jetzt sagt Jeremia, der Prophet Jeremia oder Gott durch ihn, des Herrn Weg ist Gottes Recht. Das sind die Leitplanken. Gottes Gebote ist der Weg. Das heißt, durch die Gebote Gottes wird der Weg Gottes deutlich. Man kann ihn finden anhand dessen, dass man sich orientiert. Und jetzt wird der Gedanke wiederholt. Und sie haben alle das Joch zerbrochen und die Seile zerrissen. Was sind die Seile? Die Gesetze Gottes. Gott sagt durch den Propheten Hosea, ich habe euch mit Seilen der Liebe aus Ägypten herausgezogen. Wodurch hat er sie befreit aus Ägypten? Was gab er als erstes, als er sie rausgeholt hat? Die 10 Gebote. Ein Ausdruck seiner Liebe, damit dieses Volk wieder Orientierung hat. Nun, nochmal zurück, ich will nicht zu weit wegkommen. Das sind die Könige und die Herren der Welt, die sich prophetisch zusammenkommen und beraten. Lasst uns die Bande von uns werfen. Lasst uns die Seile zerreißen. Genau das, was in Offenbarung 16 steht. Ein Krieg. 3 unreine Geister gehen aus zu den Königen, um sie zu versammeln in einem Krieg gegen Gott. The liberation of humanity, die Befreiung der Menschheit in einem Ethos, das sich auf die Humanismus gründet und nicht auf die Gebote Gottes. Hier haben wir diese 3 Mächte. Aus vielen 1, e pluribus unum, Gleichheit einiger Brüderlichkeit, das ist der Drache, alles, was Gott leugnet. Hier haben wir den falschen Propheten, den Protestantismus, der keiner mehr ist. Und hier haben wir eine andere Macht. Alle haben das gleiche Ziel. Ist das Zufall? Alle reden vom Gleichen. Einheit. Alle sollen eins werden. Der Krieg. Sie werden versammelt. Die Nationen versammeln sich in einer falschen Einheit. Und was sagte Paulus, wenn sie sagen werden, Frieden und Sicherheit, die Grundvoraussetzung für das Ethos, dann wird sie was ereilen? Das Verderben wie die Wehen einer Schwangere. Liebe Freunde, das ist ein ganz ernstes Thema. Ich denke, das brauche ich Ihnen nicht sagen. Der kleinste gemeinsame Nenner, den wir gestern angeschaut haben und das Geheimnis der Pyramide gelüftet haben, die Sonne. Der Sonnenkult. Nun, jetzt werden wir heute die Sache runterbrechen. Lad Sie ein, Konzentration und mitzudenken. Schauen wir uns das an, wie die Sonne sich mehr und mehr Gestalt nimmt in einer Feier, in einem kleinsten gemeinsamen Nenner. Und schon jetzt bereiten die Kirchen eine Wiedervereinigungsfest vor im 2017, wo die Reformation sozusagen abgeschlossen werden soll, indem gesagt wird, das Schisma ist beendet. Nur auf welcher Grundlage? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Auf welcher Grundlage? Was kostet diese Einigkeit? Hoffentlich nicht die Wahrheit. Mit anderen Worten, das Weltethos in seiner Ausformung dieser 3 Mächte, die zusammenwirken, ist eine Täuschung. Ist eine Täuschung. Schauen wir mal an, wie das heute vor unseren Augen sich praktiziert, was letztendlich notwendig war, damit überhaupt die Französische Revolution stattfinden konnte und die Zerreißen der Bande, der Beginn davon. Schauen wir uns das mal an. In Welt Online stand Folgendes. Nach seiner USA-Reise, Papst und Bush beschwören, was? Die Macht der Religion. Und jetzt hören Sie sich mal den Satz an. Bei dem Besuch des Papstes, kann man das lesen von Ihnen aus? Beim Besuch des Papstes im Weißen Haus haben Benedikt XVI., US-Präsident Bush, ist schon ein bisschen her, den positiven Einfluss der Religion auf die Politik beschworen. Wer lenkt wen? Wer beeinflusst wen nach dieser Aussage im Welt Online? Religion die Politik oder die Politik die Religion? Die Religion die Politik. Und dann steht hier unten, unterstrichen Papst Benedikt XVI. Und US-Präsident George W. Bush haben Glaube und Religion als Grundlage für politisches Handeln betont. Das, dieser Artikel ist ein Meilenstein. Ich meine, ich will nicht überbewerten Zeitungsartikel. Ich halte mich lieber an die Bibel. Aber es ist ein Zeitdokument, was hier ist. Die mächtigsten Männer der Welt damals, 2008, als noch Bush der mächtigste politische Mann der Welt war, vor Obama, die zwei mächtigsten Männer der Welt kommen zusammen und sagen, Glaube und Religion muss die Grundlage sein für politisches Handeln. Aufwachen. Das sind die Bilder für die Öffentlichkeit. Das ist, damit die Fotografen ein paar Bilder haben, um sie zu verbreiten in den Medien. Wie man sich freundlich begegnet. Aber Psalm Kapitel 2 sagt uns, die Herren, die Großen dieser Welt, die Könige und die Herren dieser Welt, übrigens ist er auch ein König. Wenn er intronisiert wird, der Papst, bekommt er eine Krone, die Tiara, mit drei Kronen. Es sind drei Kronen übereinander, die symbolisieren, er ist der König des Himmels, der König der Erde und der König der Unterwelt. Zwei Könige versammeln sich, Psalm 2, beraten sich und sie kommen an die Öffentlichkeit für die Nation und sagen, die Grundlage für politisches Handeln muss Glaube und Religion sein. Es ist gewaltig, was hier passiert, liebe Freunde. Ich erinnere an Caritas in Veritate, Artikel 55. Eine gewisse Verbreitung von religiösen Wegen kleiner Gruppen können Faktoren einer Zerstreuung sein. Ein möglich negativer Effekt der Globalisierungsprozesse ist die Tendenz, Formen von Religionen zu nähren, die die Menschen einander entfremden. Also wenn jetzt diese Mächtigen zusammenkommen und sagen, Glaube und Religion muss die Grundlage für politisches Handeln sein. Aber gleichzeitig, einer dieser mächtigsten Männer sagt in seiner letzten Enzyklika, es gibt Religionen, die den Globalisierungsprozess behindern. Dann können wir eins und eins zusammenzählen, welche Religion und welcher Glaube die Grundlage sein muss für politisches Handeln. Klingelt's? Es kann nicht die Religion und nicht der Glaube sein, der ausgrenzt, der Absolutheitsanspruch hat. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt wie viele Götter neben mir haben? Keine. Jesus Christus wiederholt das. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das kann, liebe Freunde, nicht die Grundlage sein für politisches Handeln. Ja oder nein? Es muss ein anderer Glaube sein. Es muss die Religion und der Glaube des Weltethos sein. Alle Religionen vereinigen sich. Jetzt hat man eine Grundlage für politisches Handeln. Religionsfreiheit, ich habe das schon zitiert, bedeutet nicht religiöse Gleichgültigkeit. Und es bringt nicht mit sich, dass alle Religionen gleich sind. Die Unterscheidung hinsichtlich des Beitrags der Kulturen und Religionen zum Aufbau der sozialen Gemeinschaft in Achtung des Gemeinwohls ist vor allem für den, der politische Gewalt ausübt, erforderlich. Das heißt, wir reden davon, dass die beiden sich treffen und nach öffentlich bekannt geben in der Welt online. Religion und Glaube müssen Grundlage für politisches Handeln sein. Gleichzeitig wird in der letzten Enzyklika gesagt, die, die politische Gewalt haben, müssen die Religionen daran unterscheiden, wie viel Beitrag die Religionen leisten, ob dieses Gemeinwohl entsteht, ob dieses Ethos funktionieren kann. Das ist sehr klar, was hier gesagt wird. Wir müssen nur die Sachen zusammenzählen. Schauen Sie mal, was in der St. Louis Post stand am 29.10.91, wo nun das zweite Jahrhundert der Freiheitsrechte zu Ende geht, definiert der oberste Gerichtshof in Amerika neu, was religiöse Freiheit im dritten Jahrhundert bedeuten wird, nämlich nach der Konstitution. Offensichtlich hilft dieser neue Ansatz des Gerichtshofes konventionellen Religionen, wer immer das sein mag, während es Unkonventionelle verletzt. Wir wissen genau, das war ein Zitat vor der Enzyklika, Jahre vorher. Wir wissen durch die Enzyklika ganz klar, wer die unkonventionellen Religion ist. Die unkonventionelle Religion ist die, die sagt, das Weltethos ist ein Fake. Da kann ich nicht mitmachen. Das weicht ab von den verbindlichen Werten der Bibel. Nach außen also sieht es aus, als ob es ein christliches System ist. In Wirklichkeit ist es ein anderes System. Es ist ein antichristliches System. Und dann heißt es hier, durch den obersten Gerichtshof formuliert, der oberste Gerichtshof kann Gesetze erlassen, die eine, das war 1984, durch das Everson Board of Education, das war ein Artikel, der verfasst wurde, kann Gesetze erlassen, die eine Religion, wenn nötig, alle Religionen unterstützen oder eine Religion der anderen bevorzugen. Das ist eine Sprache, die gab es vor 100 Jahren in Amerika nicht. Amerika hat einen Paradigmawechsel erlebt in der Beurteilung von Glaubensfreiheit. Denn es sowohl das First Amendment als auch andere Zusatzartikel in der amerikanischen Verfassung sagen genau das Gegenteil. 84 war übrigens auch ein interessantes Jahr, weil nämlich Präsident Reagan damals der Präsident war, der einen Gesetzeserlass von 1886 oder 89 revidiert hat, in dem festgelegt wurde, dass das Papsttum nicht amerikanischen Boden betreten darf. Präsident Reagan hat damals ganz deutlich die Sache aufgehoben in einer Nacht- und Nebelaktion gegen den Kongress. Das heißt, diese Jahreszahl ist nicht unwichtig. In Mitte der 80er Jahre sieht man öffentlich eine Wende im Denken der amerikanischen politischen Machtbündelung. Der damalige oberste Richter sagte 1990, dass der Gerichtshof sich an die Regierung halten wird, wenn Religionsrechte mit der dringenden Notwendigkeit der Regierung nach einheitlichen Verfügung kollidieren. Und dann sagt er, die Scheidewand zwischen Kirche und Staat, zwischen Religion, Kirche und Staat, ist eine Metapher, die sich auf einer schlechten Geschichte gründet. Frage an Sie, das ist Allgemeinwissen, das wissen wir alle. Was ist geschichtlich geschehen, dass die staatliche und kirchliche Macht getrennt wurde? Sagen Sie es mir. Was geschah in der Geschichte, dass das getrennt wurde voneinander? Ich verstehe Sie schlecht? Die Bitte? Die Bitte was? Okay, ich muss meine Frage nochmal stellen. Welches geschichtliche Ereignis trug dazu bei, dass Kirche und Staatsmacht voneinander getrennt wurden? Spreche ich Deutsch? Welche Macht trug dazu bei, dass kirchliche Macht sich lösen musste von seiner staatlichen Macht? Was ist diese schlechte Geschichte, die dazu führte, die schlechte Geschichte, die die Menschen befreit hat und gesagt hat, nein? Es war die Reformation. Denn die Französische Revolution hat nur eine kurze Show gemacht. Napoleon hat sofort mit dem Konkordat mit dem Papst Kirche und Staatsinteressen wieder verbunden, um seine Interessen durchzuführen. Aber die Reformation hat die Axt angesetzt an den Absolutheitsanspruch, den politischen Gewaltsanspruch der Kirche. Das ist, was hier geschah. Und wer waren denn die Leute, die Amerika besucht haben und dort mit dem Schiff hingaben und gesagt haben, hier wollen wir leben? Wer waren diese Leute aus Europa? Das waren die Kinder von wem? Von der Französischen Revolution? Das waren die Kinder der Reformation, die gesagt haben, stopp, die Bibel sagt uns, nein, keine Verbindung von Staat und Kirche. Die Bibel lehnt das ab. Ich möchte nur mal deutlich machen, dass es kaum eine Religion gibt, die das ablehnt. Die Bibel lehnt die Verbindung von staatlicher Gewalt und kirchlicher Gewalt komplett ab. Seitdem es keine Theokratie mehr gibt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Hier in einem Artikel, Papstbesuch in Frankreich, Da heißt es, vom 12.09.2008, Benedikt XVI., Trennung von Kirche und Staat sollen gelockert werden. Nun, warum setzt sich dieser mächtige Mann ein, damit die Trennung von Staat und Kirche gelockert wird? Warum? Bitte mitdenken. Was haben die zwei wichtigsten Männer gesagt? Soll die Grundlage sein für politisches Handeln? Glaube und Religion. Nun, jetzt zählen wir mal eins und zwei zusammen. Welche Religion? Katholische. Definitiv. Ich kann nur ein paar Zitate zeigen. Wir könnten hier minutenlange Zitatwülste aneinanderreihen, die deutlich machen, dass sich Papst und amerikanische politische Macht zusammensetzen und sagen, der Glaube muss die Grundlage sein, und zwar der katholische Glaube. Interessant ist, dass die Grundphilosophie aller zwei gleich sind mittlerweile. Und interessant ist, dass die dritte Macht im Bunde das gleiche Weltkonzept und das gleiche religiöse Konzept mittlerweile haben. Alle können sich jetzt finden in einem einzigen Konzept, das Weltethos. Vorher war das alles noch voneinander gedanklich getrennt. Jetzt, dank Weltethos, ist es möglich, dass diese drei großen Weltanschauungen und Religionen sich vereinigen können und die Menschen sehen, aha, es macht Sinn. Und dort steht hier, die Trennung von Staat und Kirche ist in der französischen Verfassung fest verankert. Nun regt der Papst an, dieses Prinzip zu überdenken. Die Religion könne helfen, einen ethischen Grundkonsens innerhalb der Gesellschaft herauszubilden. Eine Meinung, die auch Nicolas Sarkozy vertritt. Also, wohin geht der Zug systematisch? Politisch, weltpolitisch geht der Zug in die Aufhebung von Religion und Kirche. Religiös geht der Zug wohin? In die Auflösung von staatlicher und kirchlicher Religion. Das ist der Grund, warum 2010 in Kuala Lumpur sich Religionsvertreter, führende Denker, können Sie sich erinnern, das Zitat von URI, United Religions Initiative, und wer, Politiker und wer noch, Juristen trafen, um zu überlegen, wie die Weisheiten der Kulturen implementiert werden können, juristisch implementiert werden können in ein internationales Gesetz. Liebe Freunde, wenn das soweit ist, stehen wir einen Schritt weit weg von dem Mittelalter. Einen Schritt entfernt vom Mittelalter. Und wenn Sie glauben, ich übertreibe, dann tauchen Sie tief Ihre Nase in die Geschichte und Sie werden sehen, wo immer Staat und Kirche eine Hochzeit eingegangen sind, war das nächste Resultat daraus die Verfolgung von Andersdenkenden. Immer. Immer. Ausnahmslos. Das ist meine Auflockerung. Nun, wir haben hier jetzt zwei Mächte. Die sehen nicht nur architektonisch ähnlich aus, sondern sie kommen sich auch ideologisch immer, immer näher. Wer hat schon mal was von der Roten Messe gehört? Rote Messe? Schon mal gehört? Was ist die Rote Messe? Ich dachte immer, es gibt eine Messe. Ich musste mich eines Besseren belehren lassen, es gibt die Rote Messe, die Blaue Messe. Die Rote Messe ist dazu da, um alle obersten Richter in Amerika zu segnen und zu weihen für ihren Dienst. Kein oberster Richter in Amerika kann sein Amt antreten, ohne dass er in der Roten Messe in einer bestimmten Kirche geweiht wird und gesegnet wird für seinen Dienst. Liebe Freunde, wenn ich das hier so einfach sage, dann muss ich mich fast beherrschen, dass ich mich nicht überschlage. Es ist unfassbar, dass die obersten Richter heute ihren Segen bekommen von der katholischen Kirche. Das ist die Rote Messe. Es gibt auch eine Blaue Messe. Alle Polizeidirektoren in Amerika können nur vereidigt werden in ihrem Dienst durch eine Messe von der katholischen Kirche. Die Blaue Messe. Nachgoogeln. Es ist unfassbar. Ich zeige Ihnen was. Hier kommen Sie gerade aus der Roten Messe raus. Bitte hören Sie sich eine Predigt an. Das ist Pflichtprogramm. Ich habe mir einige Predigten angehört, die dort gesprochen werden auf diesen Messen. Bitte tun Sie das. Das ist ein wichtiger Bildungsschritt. Was dort gesagt wird, da geht es zur Sache. Während man heute, wenn man in Kirchen geht, wo Menschen suchen nach Antwort, nach Brot, nach Hilfe für ihr Leben, und sie gehen in Kirchen und sie suchen nach Wort, nach Worten, die sie füllen, nach dem lebendigen Wort, sie leer wieder nach Hause gehen. In diesen Messen wird Klartext geredet. Hören Sie sich diese Predigten an. Hier geht damals Bush noch heraus und hier Rehnquist, Entschuldigung, verwechselt, der jetzige oberste Richter, gerade seinen Namen nicht abrufen. Sie gehen heraus, sie kommen heraus. Hier ist die Außenministerin Condoleezza Rice und alle wichtigen Köpfe in der Politik und in der Religion sitzen in dieser Messe, wenn die gesetzgebende Gewalt in Amerika ihr Amt übernimmt. Können Sie sich das vorstellen? Was war in der Welt online gestanden? Bush traf sich zusammen mit Benedikt und sagte: Was muss die Grundlage sein von politisches Handeln? Glaube und Religion. Welcher Glaube und welche Religion? Hier sehen wir es. Die Grundlage für politisches Handeln. Ja, wer macht denn Politik? Die gesetzgebende Gewalt. Sie kontrolliert sie zumindest, muss man sagen. Sie macht sie nicht immer, aber sie kontrolliert. So wundert es uns auch nicht, dass im Spiegel eine Spezialausgabe kam mit dem Titel Weltmacht, Religion. Untertitel: Wie der Glaube Politik und Gesellschaft beeinflusst. Schauen Sie hin, wohin Sie wollen. Es ist unisono die gleiche Sprache. Die Weltpolitik muss durch eine neue Weltreligion gelenkt und geleitet werden. Nun, man kann sich jetzt dreimal an fünf Fingern zusammenzählen, wer im Hintergrund diese Weltkugel in der Hand hält, die alle Religionen oben schön mit Ziersteinen verziert. Können Sie dreimal raten, wer da im Hintergrund steht? Hören Sie mal, was in dem Buch steht, das draußen ausgegeben wird, von dem ich glaube, dass es eines der aktuellsten Bücher ist, die man momentan zur Zeitgeschichte lesen kann. Der große Konflikt, oder wie es draußen in der Neuauflage heißt, vom Schatten zum Licht. Und da zitiere ich auch von Seite 565. Beseitigt man jetzt, übrigens, diese Frau lebte und schrieb ihr Buch in einer Zeit, in der Amerika in ihrer protestantischen Haltung mit Grundausrichtung auf Religionsfreiheit einen gewissen Konflikt hatte mit dem Machtanspruch des Papsttums. In der Zeit entstand dieses Buch. Nur kurz zur Info. Und sie sagt, beseitigte man jetzt die jetzt von weltlichen Mächten, wer sind weltliche Mächte? Politische Mächte, die weltlichen Mächte. Beseitigte man jetzt von weltlichen Mächten die auferlegten Schranken und setzte man Rom wieder in seine frühere Machtstellung ein, nämlich dass Rom die religiöse Nase vorn hat und sagt, wohin es geht, dann würde sich sofort eine Wiederbelebung seiner Gewaltherrschaft und Verfolgung zeigen. Das ist ein Vorausblick. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass das wahr ist. Ich glaube, dass das wahr ist. Ich kann Ihnen es auch belegen. Folgen Sie mir noch ein bisschen. Schauen Sie, was hier steht in einer Zeitschrift, einer amerikanischen Zeitschrift, einer baptistischen Zeitschrift, in der etwas zitiert wurde, was ich Ihnen jetzt zeige. Wir, die Hierarchie der römischen katholischen Kirche, erwarten von allen treuen Kindern der Kirche, den Präsidenten mit allen Kräften zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass die Mitglieder des obersten Gerichtshofes, US-Gerichtshofes, den Verfügungen des Präsidenten Folgen leisten. Nichts anderes sagte William Rehnquist in den 1990. Er sagt, wenn der Präsident uns eine Richtung vorgibt, dann wird der oberste Gerichtshof sich an die Präsidenten halten und nicht an die religiöse Freiheit. Das sagte William Rehnquist 1990, wortwörtlich. Wird hier bestätigt. Dann heißt es, wenn nötig, werden wir die gegenwärtige Verfassung ändern. Verbessern oder aufheben. damit der Präsident sein oder vielmehr unser humanistisches Programm und alle Aspekte der Menschenrechte durchsetzen kann, wie sie unsere heiligen Päpste und die heilige Mutterkirche niedergelegt haben. Liebe Freunde, wer steuert eigentlich heute Amerika? Spätestens seit der Bush-Ära, wenn nicht schon seit Reagan. Wer? Wenn Sie 5 Finger haben und bis 5 zählen können, dann kommen Sie auf das Ergebnis. Hier kommen Sie raus. Die 9 neu eingeführten obersten Richter wurden hier jetzt gesegnet und ausgerichtet auf ihr Amt. Es geschieht am helllichten Tage, es geschieht in der öffentlichen Presse, im AP, und ich frage an Sie, wer bekommt davon mit? Wer? Wer bekommt es mit heute? Niemand. Fast niemand. Warum? Sagen Sie mir die Antwort, warum nicht? Ist es geheim? Sind es Veranstaltungen, die im Geheimen stattfinden? Nein. Warum kriegt es die Menschheit nicht mit? Warum? Bitte sagen Sie es mir. Ich sage es Ihnen. 2 Gründe. Nummer 1. Sie haben kein Interesse. Kein Interesse. Wie oft hat Gott in der Geschichte sein Volk und die Menschen aufrütteln wollen? Wie oft? Er hat Propheten geschickt, er hat Männer und Frauen geschickt mit besonderen Erkenntnissen. Und immer wieder heißt es in der Geschichte, in der Bibel dokumentiert, aber ihr habt nicht gewollt, aber ihr habt nicht gewollt, aber ihr habt nicht gewollt. Wollen wir eigentlich die Wahrheit wissen oder nicht? Oder wollen wir uns weiter abfüttern lassen vom Fernsehen? Es ist bequem und es ist einfacher, gebe ich zu. Es erfordert etwas weniger Gehirnzellen. Es ist anstrengend. Es kostet Zeit. Ich muss Opfer bringen. Ich muss andere Sachen wegschieben, damit ich in mein Tagesprogramm noch diese Dinge hineinbringe. Das fällt nicht aus den Ärmeln, dieses zu sehen und in den Kontext setzen dessen, was geschieht in dieser Welt. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Und es gibt noch einen Grund, außer kein Interesse. Die globale Transformation im Weltethos. Denn wenn die Leute das sehen, finden die das gut. Endlich bekommt die Politik wieder einen Weg. Endlich bekommt sie wieder ethische Leitplanken. Ich meine, wenn niemand sich den Mund aufmacht, einer macht immer den Mund auf und sagt, das ist nicht gut, das ist schlecht. Abtreibung und so weiter und so fort. Die Menschen sehnen sich nach Regeln und deswegen halten sie still, wenn sie sehen, dass sich jemand einsetzt und sagt, die Politik darf nicht mehr machen, was sie will. Die Menschen haben es satt, von Politikern an der Nase rumgeführt zu werden und sie warten darauf, dass es eine religiös-ethische Norm gibt, an denen sich die Politiker ausrichten müssen. Die Menschen sehnen sich danach, deswegen finden die es mitbekommen, ist gut, was da passiert. Es gibt ganz wenige, die dagegen protestieren, ganz wenige. Und ich kann Ihnen sagen, das sind nicht die Christen, die hier protestieren. Es sind nicht die Christen, die protestieren, wie vor 500 Jahren. Wie geht das Zitat weiter? Wir haben unseren geschätzten Präsidenten gewählt. Bitte wie? Wir haben unseren geschätzten Präsidenten gewählt. Jetzt ist die Frage natürlich, was meint es wir? Meint es wir als Bürger oder meint es wir als Kirche? Wer schreibt hier wir? Die Bürger, ist ein Artikel der Bürger? Nein, der Kirche. Wir haben unseren geschätzten Präsidenten gewählt, unsere Gesetze werden erstellt und durchgesetzt werden, so wie es der Heilige Stuhl, der Papst und das kanonische Recht des päpstlichen Throns will. Unsere ganze Gesellschaftsstruktur muss auf dieser Basis umgestaltet werden. Transformation. Nochmal, Bush und Benedikt sagen und einigen sich, wer muss wen beeinflussen? Religion und Glaube, den Staat. Hier haben wir einen Artikel, wo die Kirche sich äußert und sagt, es muss eine Transformation geben. Unsere Erziehungsgesetze müssen das Ziel haben, den Atheismus aus diesem schönen Land auszumerzen und zu vertreiben, ebenso die rote Gefahr des Totalitarismus, des Protestantismus, des Kommunismus, des Sozialismus und alles, was ihnen gleicht. Nun, der Protestantismus. Und jetzt schauen wir mal. Gute Frage. 9 oberste Richter, die auf Lebenszeit gewählt werden und eingesetzt werden vom Präsidenten, nicht gewählt, sie werden vom Präsidenten eingesetzt, auf Lebenszeit, so wie der Papst. 9 oberste Richter sind mittlerweile 7 Stück katholisch. Einer ist Jude und der andere, soweit ich weiß, bitte nicht festnageln, die letzte, die hinzugefügt wurde, ist auch eine Katholikin aus Mexiko, und dann kam noch mal jemand, auch Katholikin. Also ein Baptist und ein Jude sind, glaube ich, momentan noch dabei. Wenn die ausgetauscht werden, wenn sie in Pension gehen, werden sie ersetzt. Nun, die letzten Präsidenten, die ersetzt haben, haben immer, immer katholische Richter eingesetzt. Die Rote Messe. Es macht langsam Sinn, warum die Rote Messe heißt. Hören Sie mal, was in diesem Buch, das draußen ausliegt, was da steht, auf Seite 445. Wenn die leitenden Kirchen der Vereinigten Staaten, wer sind das, die leitenden Kirchen in den Vereinigten Staaten mittlerweile, wer sind das? Die katholischen und die protestantisch orientierten Kirchen, evangelikalen Kirchen. Wenn sie sich in den Punkten der Lehre, die sie gemeinsam halten, vereinigen und den Staat beeinflussen, hier geht es um eine Religionsvereinigung, und den Staat beeinflussen. Hören Sie mal, wie diese Autorin, wie scharf sie mitgedacht hat in ihrer Zeit. Und wie das damals sich schon abzeichnete. Geradezu prophetisch. Und sie den Staat beeinflussen. Das heißt, eine Religionsvereinigung auf christlicher Ebene wird den Staat beeinflussen. Genau, was wir in dem baptistischen Journal gerade gelesen haben. Die Gesetze machen wir, steht dort. Und ihre Verordnungen durchsetzen und ihre Satzungen zu unterstützen, dann wird das protestantische Amerika ein Bild von der römischen Priesterherrschaft errichtet haben und die Verhängung bürgerlicher Strafen über die Andersgläubigen wird die unausbleibliche Folge sein. Mit anderen Worten, Kirche und Staat sind wieder eine homogene Einheit, denn der Staat wird wie im Mittelalter gelenkt, zu den meisten Zeiten, nicht immer, aber meistens gelenkt durch die Kirche. Agenda Catholica, der zweite Vortrag. Wer es nicht gesehen hat, kann es nochmal anschauen. 3 Mächte, die zusammenarbeiten. Was ist die einzige Schutz vor Verführung, liebe Freunde? Ihr und mein einziger Schutz vor dieser Verführung, vor der Offenbarung warnt. Es gibt nur einen einzigen Schutz. Und das ist das hier. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig mein Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen von Täuschung. Oder anders ausgedrückt, im Psalm 119. Der Psalmist, der auch Psalm 2 schrieb, sagte: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Oder wie es Petrus ausdrückte: Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran. Bitte, ich nehme das jetzt als wörtliches Zitat. Das darf ich mal duzen, uns alle. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das da an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern, welcher Morgenstern? Der echte, Jesus Christus, aufgeht in unserem Herzen. Das ist eine wichtige Entscheidung. Von wem will ich mich führen lassen? Jesaja 8 sagt damals, schon zum israelitischen Volk, damals wurde das gesagt, und hätten sie das beachtet in jedem Punkt, dann würden sie nicht heute noch auf den Messias warten, sondern hätten erkannt, dass der Messias vor 2000 Jahren kam. Hin zum Gesetz und hin zur Offenbarung werden sie das nicht sagen, so wird ihnen kein Morgenrot scheinen. Der Morgenstern, der aufgeht. Was ist dieses Gräuel der Verwüstung, was unser Thema heute ist? Jesus warnte vor 2000 Jahren vor etwas, das ein Gräuel der Verwüstung darstellen würde. Er warnte die Generation damals, und schauen Sie mal, in diesem dieselbe Autorin dieses Buches schrieb damals einen interessanten Vergleich. Wie die Belagerung Jerusalems durch die römischen Armeen, es geht hier um die Belagerung, die zweite Belagerung Roms von Jerusalem, das Zeichen zur Flucht für die jüdischen Christen war, so wird die Übernahme der Macht durch unsere Nation, was die Durchsetzung des päpstlichen Sabbats betrifft, eine Warnung für uns sein. Jesus greift diesen Gedanken auf und sagte in Matthäus 24, Vers 15, wenn ihr sehen werdet das Gräuelbild der Verwüstung stehen an heiliger Stätte, wovon durch den Propheten Daniel gesagt ist, wer das liest, der soll begreifen. Nun, was war diese heilige Stätte? Wir müssen kurz zwei Sätze machen über das, warum, was die heilige Stätte ist. Als die Israeliten aus Babylon wieder zurückkamen aus der Gefangenschaft, geschah es sehr schnell wieder, dass sie vergaßen, warum sie dort in der Gefangenschaft waren. Nämlich Abweichen von Gott, eigene Gesetze machen, Untreue. Man hatte selbst an ihrem Sabbat, die Israeliten hatten selbst am Sabbat, hatten sie Geschäfte getrieben, damit sie es aber nicht in der Stadt tun müssen, haben sie sich an die Tore gesetzt, wo die Leute rein und raus gehen in der Stadt und haben dort ihre Ware falsch geboten. Am Sabbat, darüber berichtet die Bibel. Und Esra sagte, okay, wir machen eine Zone von der Mauer aus 300 Meter von der Mauer entfernt. Und man nannte diese in der Bibel heilige Stätte, also der heilige Boden um die Stadt. Das sollte gewährleisten, dass die Händler sie nicht an die Mauern setzen und dort am Sabbat ihre Geschäfte treiben und die Leute in Versuchung führen. Nun, jetzt kamen die Römer, der General Cestius, nach Jerusalem, um die Stadt zu belagern und zu vernichten und einzunehmen. Und die Vorhut kam mit der römischen Standarte, was immer eine Praktik war bei Rom, dass der Territorialanspruch angezeigt wurde durch eine römische Standarte, die in den Boden gesteckt wurde. Sie steckten ihre Standarte in diesen heilige Städte vor der Mauer und kündigten an, dass diese Stadt den Römern gehören wird. Nun, die Römer waren tief abergläubig und hatten auch auf ihrer Standarte auch das, was ihnen immer den Sieg gewährleisten sollte. Wir haben darüber studiert, was bei den Römern, was ihr Glaube war, wer ihr Gott war, wer ihre Gottheit war, der sie dienten. Es war die Sonne und es waren auch Tiere, die ihre Macht repräsentierten. Die Standarte war ein heidnisches Symbol, ein Symbol der Machtannahme, und sie steckten die Standarte in den Boden rein, die Vorhut zog sich wieder zurück und Cestius kam mit seiner Armee im Begriff, die Stadt Jerusalem zu vernichten. Jetzt geschah was Interessantes. Die Stadt wurde belagert. Und plötzlich, ohne Zutun von Menschenhand, zog sich Cestius zurück. Da kam kein E-Mail, da kam keine SMS. Komm zurück, wir möchten dir was sagen, zieh ab. Gott hatte die Christen, die in der Stadt waren, bewahrt. Wir wissen von dem Geschichtsschreiber Josephus Flavius, was geschah. Cestius zieht zurück nach Rom, zieht ab und hat die Stadt nicht berührt. Die Christen sahen die Standarte und ahnten, was Jesus meinte, bezogen auf den Propheten Daniel, diese Macht, dieses kleine Horn, das aus einem Tier wachsen würde, einem schrecklichen Tier, Daniel Kapitel 7, das vierte Tier, die vierte Macht, und die den Weltmachtanspruch haben würde, und sie ahnten durch Daniel, was passieren würde. Sie flohen aus dieser Stadt, als Cestius zurück sich zog. Kurze Zeit später kam der General Titus und er belagerte die Stadt. Und ich mach's kurz, und er machte die Stadt Jerusalem dem Erdboden ungleich. Josephus Flavius berichtet in seinen 5 Büchern von den römischen Kriegen, berichtet er, dass das Blut so hoch stand, dass die Fesseln der Pferde im Blut standen. Millionen von Menschen, Frauen und Kindern, wurden ermordet in Jerusalem. Er berichtet in seinen Büchern, in diesen Büchern, dass so viele Kreuze auf dem Weg in die Stadt waren, dass man die Stadt von Weitem nicht mehr sehen konnte. Ein totales Massaker. Zu diesem Zeitpunkt, 70 nach Christus, war kein einziger Christ mehr in dieser Stadt. Jesus sagt, wenn ihr sehen werdet, das Gräuel der Verwüstung stehen an heiliger Stätte, das Autoritätszeichen der römischen Macht an einer Stätte, wo es nicht hin soll. Wer das sieht, der nehme, sagt Jesus, nichts aus dem Haus mit, der fliehe in die Berge. Ich kann das nicht so sehr ausführen und ausdehnen. Aber diese Prophezeiung von Jesus hat eine doppelte Anwendung, denn wir sehen sehr deutlich in Matthäus 24, wie er plötzlich Jesus wechselt seine Sprache und sagt, zu dieser Zeit wird eine Trübsal sein, wie sie noch nie war, seit es Menschen gibt auf dieser Erde. Das kann nicht die Zeit gewesen sein zu Zeiten Jerusalems. Und dann fährt er fort und sagt, und Satan wird die Auserwählten verführen und es wird kein Mensch selig werden, es sei denn, es würde die Zeit verkürzt. Und die Zeit, sagt die Bibel, wird dadurch verkürzt, dass die Wahrheit gesagt wird und die Menschen sich darauf vorbereiten und selber schützen. Wer das liest, der soll begreifen. Schauen wir ganz schnell, was hier geschah als Prototyp für das, worauf Jesus sich bezog. Und er sagte, das würde wieder geschehen in der Zukunft. Hesekiel 8, Vers 16. Jahrhunderte bevor das geschah, erlebte Israel etwas, was sie darauf vorbereitete, nicht vorbereitet zu sein auf diese Katastrophe. Und er führte mich in den inneren Vorhof am Hause, heißt es hier in Hesekiel 8, spricht der Hesekiel, im inneren Vorhof am Hause des Herrn, am Tempel. Und siehe, vor dem Eingang zum Tempel des Herrn, zwischen der Vorhalle und dem Altar, standen etwa 25 Männer. Was taten diese Männer, sagt Hesekiel? Sie drehten ihren Rücken gegen den Tempel des Herrn und ihr Angesicht gegen Osten gewendet und beteten gegen Osten, wen an? Die Sonne. Israel kam an den Punkt, das auserwählte Volk, das er erwählte, um den ganzen Nationen zu helfen, damit sie den wahren Schöpfer finden, endete in der Sonnenanbetung. Das ist tragisch. Was steht in 5. Mose, haben wir gestern gelesen, was sagt Gott? Dass du auch nicht deine Augen aufhebst zu den Sternen und der Sonne und sie anbetest. Gott warnte davor, weil sie sonst in diesen Sog kommen würden, der religiösen Vermischung aller Nationen, das antike Weltethos, Religionsvermischung, Auflösung der Werte, die Israel geholfen hätten. Schauen wir mal aus diesem Buch Anbetung der Sonne von James Brazier, Band 1, Seite 529, was hier steht. Aus dem antiken Babylon, Zitat, wurde die Sonnenanbetung aus uralter Überlieferung übernommen. Was machte Israel? Sie schauten wohin? Babylon, diese Macht, die sich zum Ziel setzte, gegen Gott ein Reich zu bauen. Israel machte den fatalen Fehler und ließ sich von Babylon beeinflussen und letztendlich führte es sie wohin? Zur Sonnenanbetung. Wir haben in dem Antitypus in der Offenbarung eine Macht, die da heißt Babylon. Und zwar ist eine Hure, eine Kirche und eine Stadt, eine politische Einheit, die sich zusammen unter einem Namen finden, Babylon. Und es heißt, diese Hure thront Und diese Stadt ist gebaut auf 7 Hügeln. Vor unseren Augen erfüllt es sich, liebe Freunde, wie eine Macht, die auf 7 Hügeln gebaut ist, die gleichzeitig Religion und Staat ist, zu den Königen der Welt geht und sagt, Religion muss die Grundlage sein für politisches Handeln. Und alle im Chor sagen, ja. Wohin führt diese Verbindung von Kirche und Staat? Wohin wird sie führen, liebe Freunde? Schauen wir an. Die ganzen Religionen, ich habe es gestern gezeigt, endeten alle bei der Sonnenanbetung, beim Sonnenkult, inklusive dem kaiserlichen Rom, die Sol Invictus. Hier noch dargestellt in einer Münze. Und auf diesem Konterfei, hier auf der Münze, sieht man Konstantin. Und jetzt gehen wir ins Eingemachte, in die Geschichte. Konstantin, ein genialer Stratege, der vorgibt, sich zum Christentum bekehrt zu haben. Und das Prinzip, das militärische Prinzip ist folgendes. Wenn du deinen Feind nicht überwinden kannst durch militärische Macht, dann mach deinen Feind zum Freund. Das funktioniert immer. Und wenn er dein Freund ist, dann kannst du ihn ganz einfach ausschalten. Das geht ganz einfach. Konstantin machte einen genialen Streich. Das Reich zerfiel und es kamen innere Unruhen im Römischen Reich. Er hat sich scheinbar bekehrt zum Christentum und er bereitet etwas vor. Hier durch das Bild dargestellt mit der konstantinischen Schenkung, wo er seinen Thron und seine Macht übergab an den römischen Bischof. Und nicht nur das, sondern er machte einen politischen genialen Schachzug. Die Kaisertreuen, also heidnisch orientiert dem Sonnenkult, und die Juden und die Christen, die eine Disharmonie darstellten und eine politische Instabilität gewährleisteten, versuchte er zu einigen, genau das, was heute passiert im Weltethos, damit die politische Macht stabil bleibt und das Frieden gerettet werden kann. Und er machte einen Schachzug. Er nahm, lesen wir es doch mal, von Babylon nach Rom, von Alexander Hislop, ein bekannter Autor, durch die Versöhnung zwischen dem Heidentum und dem Namenschristentum verfolgte Rom seine gewohnte Politik und setzte einen Maßstab in Sachen Vermischung von christlichen und heidnischen Festen und Gebräuchen. Konstantin machte genau das. Er verband die römische Verehrung der Sonne mit dem christlichen Gedankengut der Verehrung von Christus als die Sonne und verschmolz beides zusammen in einen Tag der Verehrung. Und dann heißt es hier auf Seite 105, um selbst tief im Götzendienst versunken, die verbindende Hand zu reichen. Jetzt war das Christentum an einer Scheidewand. Nämlich, wie wird das Christentum in der Zukunft weitergehen? So wie es war oder neu modifiziert in einem religiösen Vereinigungsprozess unter der Leitung von Konstantin, einem politischen Führer, einem König im Psalm 2, mit den Worten von Psalm 2 zu versprechen. Nun, Paulus hatte das vorausgesehen, dass das kommen würde in der Zukunft. Derselbe Mann, der geschrieben hat, und wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit. Derselbe Mann sagte, was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Vereinigung mit ihm, es geht hier um die Wiederkunft Jesu, so bitten wir euch, lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise, denn zuvor, bevor Jesus wiederkommt, sagt er, muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit muss offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Nun, nochmals kurz die Verbindung. Er sagte, wenn die Menschen sagen werden, Frieden und Sicherheit, dann wird sie was ereilen? Das Verderben. Er sagt, bevor Jesus wiederkommt, muss der Sohn des Verderbens offenbar werden. Scheinbar gibt es hier eine innere Verbindung zwischen dem Sohn des Verderbens und dem Verderben, das die Nationen erleben werden vor der Wiederkunft Jesu, weil sie glauben, dass Friede und Sicherheit, dass die Grundlage ist für den Weltethos und die zur Vereinigung aller Religionen, dass das die Lösung ist. Wer steuert dann wen im Weltethos, wenn es erreicht ist? Der Staat die Kirche oder die Kirche den Staat? Rhetorische Frage, wir haben es zigmal jetzt erwähnt. Wer ist dieser Sohn des Verderbens? Vers 4. Er, der Sohn des Verderbens, ist der Widersacher, der sich überhebt über alles, was Gott und Gottesdienst heißt, sodass er sich in den, bitte aufmerken, Tempel Gottes setzt und er gibt vor, er sei Gott. Nun, Frage. Fatal ist, dass die gesamte Christenheit, fast die gesamte muss ich sagen, momentan vorbereitet auf den Bau des dritten Tempels in Jerusalem. Israel sammelt Gelder, um den Tempel wieder aufzubauen, damit der Messias kommen kann. Und das tausendjährige was beginnt? Reich des Friedens auf dieser Erde. Und wenn ich tausendjähriges Friedensreich auf der Erde höre, dann läuten bei mir die Glocken. Dann denke ich an Deutschland vor 60 Jahren, wo schon mal einer ein tausendjähriges Friedensreich auf dieser Erde proklamiert hat. Und es endete wo? Im Verderben. Die ganze evangelikale Welt glaubt die Lehre des Dispensationalismus. Nun, Frage an Sie. Wo ist der Tempel Gottes heute? Zur Zeit der Israeliten, vor der Zerstörung Jerusalems und bevor Gott gesagt hat, ich werde ein Nichtvolk, Lo Ami, werde ich zu einem Volk machen. Die Apostel gingen zu den Heidenvölkern und haben sie die gute Nachricht verkündigt. Sie haben sich bekehrt und wurden Gottes Volk. Bis heute ist es für meine jüdischen Brüder eine Katastrophe, dass Gott sowas macht. Deswegen lehnen sie zum Teil Jesus als Messias ab. Nun, was ist der Tempel Gottes heute auf dieser Erde? Wo ist der Tempel heute? Es gibt genau drei Tempel in der Bibel. Drei Tempel, die heute noch eine Bedeutung haben. Der eine, Hebräer, Brief an die Hebräer-Christen, sagt Paulus, der eine Tempel ist im Himmel, in dem der Hohepriester dient, der Tempel, der nicht mit Menschenhänden gemacht wurde. Das Original. Als er Mose sagte, bau mir eine Stiftshütte, sagte er, mach es genauso, wie ich dir es gezeigt habe. 2. Mose 25, Vers 8. Denn ich will in eurer Mitte wohnen, Immanuel. Wo ist der zweite Tempel? Wo ist der zweite Tempel? In Jerusalem? Nein. Es gibt ein Jerusalem, deswegen hat es die Dualform Jerusalem. Es gibt zwei Jerusalems, eins auf der Erde und eins im Himmel. Das Original und die Kopie, also die von Gott angeordnete Kopie. Der irdische Tempel, als Jesus starb und das israelitische Volk nicht diesen König wollte, sondern einen irdischen König wollte. Sie sagten, wir haben keinen anderen König als den Kaiser. In dem Moment, wo Jesus starb, riss der Tempelvorhang von oben nach unten in der Mitte in zwei. Und der Weg wurde frei. Das bedeutet, wir brauchen keinen irdischen Priester mehr. Jeder von uns kann direkt zu Christus, unserem Hohepriester, Zugang haben oder eine Vermittlung von einem irdischen Priester. Wir brauchen das nicht. Jesus ist unser Priester. Wenn wir Probleme haben, gehen wir zu Jesus, nicht zu einem irdischen Priester. Wenn wir Sünden haben und Schuld tragen, gehen wir nicht in eine Box von 2 Quadratmetern, sondern wir gehen zu Jesus. Das ist das, was angedeutet wurde, als Jesus gestorben ist für uns. Das ist der zweite, das war ein Tempel, aber er hatte keine Bedeutung mehr seitdem. Was sagt die Bibel? Was ist der Tempel? Achtung, festhalten. Dieser Mensch der Bosheit würde sich in den Tempel setzen und vorgeben, er sei Gott und überhebt sich über alles, was Gott und Gottesdienst eins. Und die Juden und auch die evangelikale Welt und fast alle Christen warten darauf, dass der Antichrist kommt und nach Jerusalem geht und dort sich in den Tempel setzt. Ohne zu lesen, was die Bibel sagt, wer der Tempel ist. Wer ist denn der Tempel? Paulus sagt zu Timotheus, du sollst wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, der Tempel Gottes. Das ist die, wer? Die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Christenheit, die Nachfolge Jesu, ein Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Das war die Christenheit zu Beginn. Im Urchristentum war es der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Der Tempel Gottes. Ich will unter euch wohnen. Macht mir ein Haus, damit ich unter euch wohne. Nun, Gottes Plan war so genial, dass er sich nicht an einen irdischen Tempel festgelegt hat. Sondern Paulus sagt im Korintherbrief, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Die Gemeinde, die Nachfolge Gottes, die Urchristenheit war der lebendige Tempel Gottes. Denn er hat gesagt, ich in euch und ihr in mir. Das Geheimnis Gottes unter den Nationen. Kolosser Kapitel 1, Vers 25. Das Geheimnis Gottes unter den Nationen ist Christus in uns. Das ist die Botschaft für alle Nationen, egal für wen. Das gute Evangelium. Mit anderen Worten, hier, die Gemeinde, die Nachfolge Gottes, die echte Christenheit, nicht durch Menschen manipuliert, war der Tempel, ist in der Bibel der Tempel Gottes. Und dann heißt es prophezeit, dass sich dieser Mensch der Bosheit, der Widersacher, der Antichrist, würde sich setzen in den Tempel, nicht nach Jerusalem. Er würde sich in die Gemeinde hinein importieren und würde dort von innen heraus die Gemeinde zu Fall bringen und an sich binden, statt an Christus, den Priester, den Hohepriester. Der wahre Pontifex Maximus ist im Himmel, nicht in Rom, liebe Freunde. Schauen wir, was die Protestanten geglaubt haben vor 500 Jahren. Luther nannte die Kirche Roms eine Räuberhöhle, so wie Jesus den Tempel nannte auf Erden, den jüdischen Tempel. Jesus nannte zweimal den irdischen Tempel in Jerusalem eine Räuberhöhle. Warum? Weil es nicht mehr um Gott ging und um Gottesdienst, um Opfer. Nicht mehr um das Zerrissensein über seine Schuld, sondern es ging darum, wie kann man den Reibach machen an Leuten, die Opfer suchen? Es war ein Geschäftshaus, ein Warenhaus geworden. Und Jesus sagt, nein, darum geht es nicht. Und als Luther nach Rom kommt, da trifft ihn der Schlag. Er ist aus Rom gekommen mit den Worten, heil seid ihr Rom. Und er ist geflohen aus Rom. Mit solchen Schriften hat er dann verfasst. Wieder des Papsttums zu Rom. Vom Teufel gestiftet. Das war der Beginn der Reformation, weil Luther und andere Reformatoren, Wesley, Zwingli und andere verschiedene Leute, die alle nicht vollkommen waren, die haben alle ihre Probleme gehabt. Aber sie haben eins erkannt, der Machtmissbrauch durch die Kirche. Die Vereinigung von Staat und Kirche, die dahin geführt hat, dass die Gläubigen absolut abhängig waren. Keine Bibel gehabt. Und er hat die Bibel gebracht, deswegen hat er sie übersetzt, damit die Menschen befreit wird. The liberty of humanity kommt nicht von den Vereinten Nationen, sondern durch das Lesen der Bibel. Die wahre Befreiung. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist die wahre Befreiung der Menschheit. Ja, das hat die katholische Kirche damals gemerkt, die Kirche. Es gab ja keine andere. Deswegen brauchen wir keinen Zusatz sagen. Die Kirche hatte das damals gemerkt. Sie hat gemerkt, unsere Machtsäulen bröckeln. Wir müssen was unternehmen. Und dann kommt auf die Weltbühne ein Mann namens Ignatius von Loyola, der Gründer der Jesuiten, die Speerspitze Roms, um die Gegenreformation einzuleiten, eine Reformation gegen den Protestantismus, der die Menschen befreit hat. Es ging um die Zurückgewinnung des vom Katholizismus abgefallenen Deutschlands. Schauen Sie mal, und das ist eine Skulptur, diese Folie ist aus meiner Serie, die Reformation geht weiter. Katholische Religion besiegt Häresie und Protestantismus. Das ist der Titel dieses von einem Bildhauer in der Hauptkirche der Jesuiten in Rom, Il Gesù heißt sie, wer da schon mal war, als Tourist. Und so heißt diese Skulptur: Religion besiegt Häresie. Religion besiegt Häresie. Politisches Handeln soll gesteuert werden durch Religion. Nun, wenn diese Religion wieder juristisch den Rahmen hat, um zu steuern, dann sehen wir, was passieren wird. Hier sehen wir die Fides Catholica, in einer Hand das Kreuz, in der anderen den Becher. Sie tritt mit ihrem Fuß gegen einen Mann und die Frau, diese alte Frau hier, wird von dem, ich meine, das muss ich nicht interpretieren, das gibt es, man kann das lesen im Internet, was das bedeutet. Diese alte Frau ist die Häresie in Personifizierung, die Häresie. Sie tritt hier aber gegen einen Mann, der auf dem Boden liegt und über den die Schlange kriecht. Diese Skulptur wurde durch einen Blitzeinschlag zerstört und wurde restauriert, und im Originalen stand hier auf dem Rückgrat von diesem Mann Martin Luther. Das heißt, die Fides Catholica wird in der Hauptkirche der Jesuiten dargestellt als die Fides Catholica, die gegen den Protestantismus tritt und der Protestantismus gleichgesetzt wird mit der Schlange. So ging es mal in Deutschland zu. Heute? Vorbei. Dank dem Weltethos, die globale Transformation. Dann gab es das Konzil zu Trient, und das ist ein wichtiges Konzil, denn da geschah jetzt Folgendes. Und wir werden heute an diesem Abend das Geheimnis der Pyramide vollständig lüften. Ich konnte es gestern nicht ganz lüften. Der kleinste gemeinsame Nenner. Auf dem Konzil zu Trient wurde Folgendes verabschiedet, unter anderem. Ich lese hier nach der englisch revidierten Ausgabe von 1937, Seite 402. Zitat: Die Kirche Gottes hat es für gut angesehen, die Feier und Beobachtung des Sabbats auf den Sonntag zu verlegen. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Die Protestanten, Luther selbst, wir haben da draußen deswegen dieses wichtige Buch, Luther und der Sabbat. Sehr wichtiges Buch. Der Konflikt auf diesem Konzil zwischen den katholischen Theologen und den protestantischen Theologen war folgendermaßen gelenkt. Die katholischen Theologen sagten den protestantischen Vertretern: Ihr greift uns an, dass wir nicht der Schrift folgen und allein der Schrift. Und wir sagen euch, wenn ihr der Schrift folgen wollt und nur allein der Schrift, dann müsst ihr mit den Juden die Sabbat halten. Und Luther, das war seine Schwäche neben seinen Stärken, hasste die Juden. Er war in gewisser Weise ein Antisemit. Er dachte, die Juden, wegen der Kreuzigung Jesu hat er so angefangen, die Juden zu hassen. Und dann, kurz vor seinem Tod, hat er gewusst. Luther kannte die Bibel. Glauben Sie mir das, dass Luther die Bibel kannte? Er hat sie übersetzt. Er wusste, jetzt muss er sich entscheiden. Entweder die Gegenreformation anzuerkennen und mit der Gegenreformation den Sonnenkult zu verehren, oder mit den Juden, die er hasst, den Sabbat zu feiern. Und Luther hat sich wie entschieden? Er hat sich gegen den Sabbat und gegen die Juden entschieden. Und damit starb die deutsche Reformation. Aus. Schluss. Die Gegenreformation übernahm die Oberhand und Deutschland wurde zurückgewonnen und rekatholiziert. Sie wissen schon. Schauen wir mal noch einen Abschnitt an. Halten wir fest, indem heute Nicht-Katholiken den Sonntag halten und völlig wurscht, ob Protestanten oder sonst irgendeine Religion, sich dem Sonnenkult anschließen, folgen Sie einer 1600 Jahre alten Tradition, die aus der katholischen Kirche kommt, und nicht einem biblischen Gebot. Schauen wir mal das Konzil zu Laodicea an. 325, genau zu der Zeit etwa, als Konstantin hier mit seinem klugen Schachzug hier den Sonnenkult in die Christenheit hineinmanövriert. Da heißt es Folgendes, Zitat, Christen sollen nicht judaisieren und faul sein am Samstag, sondern sie sollen an diesem Tag arbeiten. Hören Sie das? Ein Zeitdokument von 325, das vierte Jahrhundert nach Christus. Frage an Sie, was haben die Christen getan im vierten Jahrhundert nach Christus? Was haben die Christen getan? Nicht die Juden. Was haben die Christen getan im vierten Jahrhundert nach Christus? Sie haben den Sabbat gehalten. Und das nannte man in der Zeit Judaisieren. Luther war trotz seiner Genialität, und ich achte diesen Mann erst in vielerlei Hinsicht, mir ein Vorbild. Er war so stark geprägt durch die kirchlichen Schriften der Kirchenväter, dass er all das aufsog in sich, diese Anti-Haltung gegen die Juden. Und damit selbst sich den Weg bereitete, dass sein Werk, das er so unter Einsatz seines Lebens mit anderen Reformatoren durchgefochten hat, selber wieder zerstörte. Dann heißt es hier, aber den Tag des Herrn sollen sie besonders ehren und als Christen sollen sie an diesem Tag, wenn möglich, nicht arbeiten. Der Tag des Herrn war natürlich gemeint, der kaiserliche, heidnische Sonnentag zur Verehrung der Sonne. Wenn sie aber dennoch erwischt werden beim Judaisieren, sollen sie von Christus ausgeschlossen werden, exkommuniziert. Nun, was war zu der Zeit die konventionelle Religion? Um in den Worten von William Rehnquist zu sprechen. Was war die konventionelle Religion? Der kaiserliche Sonnenkult, christianisiert. Was war die unkonventionelle Religion? Wir sehen, was hier geschah damals, einen Prototyp für das, was passiert, wenn die Kirche und staatliche Gewalt eine Sache sind, eine Sache machen, durch Konstantin vorbereitet. Hier schauen wir mal in einem Baptistenhandbuch von Hiscox, da heißt es, welches Trauerspiel, dass der Sonntag gebrandmarkt ist mit dem Mahlzeichen des Heidentums und christianisiert durch den Namen des Sonnengottes, dann adoptiert und sanktioniert durch den päpstlichen Abfall und schließlich als Vermächtnis dem Protestantismus weitervermacht. Das ist, worum es ging schon bei Israel. Was die Christen jetzt wiederholen, geschah schon einmal in der Geschichte bei dem Volk Gottes, schon Jahre zuvor, Jahrhunderte zuvor, 800 vor Christus. Genau das war, dass die Juden destabilisiert hatte. Genau das war es. Seine Priester tun meinem Gesetz Gewalt an, sagt Gott durch den Propheten Hesekiel, und entweihen, was mir heilig ist. Sie machen zwischen heilig und unheilig keinen Unterschied. Das, was Gott heilig ist. Und sie lehren nicht, was rein oder unrein ist, und vor meinen Sabbaten schließen sie die Augen, so werde ich unter ihnen entheiligt. Schauen wir was Unglaubliches an. Wir kommen gleich zum Abschluss auf die aktuellen Ereignisse, wie sich vor unseren Augen ein juristisches, gesetzliches, formuliertes Gesetz vor unseren Augen bildet. Vor unseren Augen. Aber das hat nicht seinen Anfang jetzt mit Sarkozy und mit Bush. Das hat seinen Anfang hier mit Konstantin und sogar noch zuvor. Daniel, von dem Jesus sagte, dass man Daniel studieren sollte, wer das sieht, der merke auf, der studiere. Und Daniel 12, Vers 4. Du, Daniel, leg dich zur Ruhe bis auf die Zeit des Endes. Dann werden viele das Buch Daniel studieren und große Erkenntnis finden. Nun, in Daniel 7, 25 wird von einer Macht gesprochen, einer politischen Macht, einer religiös-politischen Macht, die danach trachten würde, Zitat, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Nun, welches Gesetz? Daniel 8, Vers 12. Und es wurde Frevel, Gräuel verübt. Das Gräuel, das Verwüstung anrichtet, wurde verübt an dem Beständigen. Und das Horn, das ist ein anderer Name für diese Macht, warf die Wahrheit zu Boden. Und dann heißt es hier in Jesaja, was das auslegt, was es bedeutet, die Wahrheit zu Boden zu werfen und was es mit sich auf sich hat mit diesem Gesetz verändern. Lesen Sie mal mit. Es ist wichtig, dass Sie das lesen. Die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern, denn sie übertreten das Gesetz und ändern die Gebote und brechen den ewigen Bund, den beständigen, unaufhörlichen Bund. Das Beständige wird weggenommen, Jesus. Der wird gebrochen, dieser Bund. Und interessantes hebräische Wort für ändern kann man übersetzen mit Zeit setzen. Zum Beispiel in Hiob 14,13 wird das Wort so benutzt. Das heißt, das Übertreten des Gesetzes ist gleich Ändern der Gebote. Und das Ändern der Gebote hat was zu tun mit dem Brechen des ewigen Bundes, nämlich Zeiten zu setzen, die der Mensch setzt. Nicht Gott hat die gesetzt. Und jetzt Vers 6, darum frisst der Fluch die Erde und büßen müssen es, die darauf wohnen. Darum werden die Bewohner der Erde verwüstet. Das Gräuel der Verwüstung, vor der Jesus warnt, das Gräuel, das Verwüstung anrichtet auf der Erde. Wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben überkommen. Ich hoffe, dass die Dinge sich zusammenziehen, Schritt für Schritt, die Puzzleteile. Schauen wir mal, was hier Pius der Siebte sagte. Wir Katholiken akzeptieren die Bibel nicht als einzigen Glaubensmaßstab. Neben der Bibel ist es die lebendige Kirche, die uns führt. Diese Kirche hat das Recht, die Gesetze des Alten Testaments zu verändern. Wer hat die Gesetze auf die Tafeln geschrieben? Gott. Und dann sagt er, also auch den Sabbat auf den Sonntag zu verlegen. Wir sagen öffentlich, ja, die Kirche veränderte und machte dieses Gesetz, zum Beispiel das Fasten am Freitag und viele andere Gesetze und so weiter und so fort. Schauen Sie, warum ich Ihnen das zeige, ist, dass in der aktuellen gegenwärtigen Diskussion in Sachen Politik und Religion genau das sich wiederholt. Wir haben eine Parallele. Der Papst sagt, Kirche und Glaube, Religion und Glaube müssen Grundlage sein für politisches Handeln. Politisches Handeln heißt immer, Gesetze zu machen, um die Kirche zu stärken. Wird sich das wiederholen? Vor unseren Augen geschieht's. Paulus hat es vorausgesagt in Apostelgeschichte 20. Habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, damit ist die Gemeinde gemeint, zu weiden die Gemeinde Gottes, die Nachfolger, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn, das weiß ich, dass nach meinem Abschied, er meint seinen Tod, reißende Wölfe, kennen wir das irgendwo her? Falsche Propheten, die nach außen mit Schafskleidern bedeckt sind und Frieden verkündigen, wo doch kein Frieden ist, inwendig sind sie reißende Wölfe. Sie werden kommen, um die Herde nicht zu verschonen. Und dann sagt er, aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger, die Schüler an sich zu ziehen. Und jetzt zeige ich Ihnen was. Ich zeige jetzt nur noch, fast nur noch katholische Dokumente. The Catholic World, 94, Seite 809. Die Sonne war ein führender Gott im Heidentum und tatsächlich ist wahrhaftig etwas majestätisch-königliches an der Sonne, sodass sie das geeignete Emblem für Jesus darstellt. Daher kam die Kirche in diesen Ländern zu der Aussage, Zitat, behaltet dieses alte heidnischen Namen. Er soll weiterhin geweiht und geheiligt bleiben, Sonnentag. Und so wurde der heidnische Sonnentag, Sonnentag, der christliche Sonntag und Jesus geweiht. Schauen Sie mal, was Johannes Paul II. Sagt in dem apostolischen Schreiben, Dies Domini, also der Tag des Herrn. Absatz 27. Aufgrund einer wohlüberlegten pastoralen Eingebung sah sich die Kirche veranlasst, die Bezeichnung Tag der Sonne, ein Ausdruck, mit dem die Römer diesen Tag benannten und der noch in einigen modernen Sprachen aufscheint, für den Herrentag zu christianisieren. Man hat ihn angestrichen. Und dann heißt es, dadurch sollten die Gläubigen von den Sitzungen des Sonnenkultes, wo die Sonne als Gott verehrt wurde, abgehalten und die Feier dieses Tages auf Christus, die wahre Sonne der Menschheit, ausgerichtet werden. Wer ist dieser Christus, auf den der neue Sonntag ausgerichtet werden soll? Sie müssen das verstehen. Sonst ist das alles Bahnhof hier. Wer ist dieser Christus? Dieser Christus ist nicht der biblische Christus, auf den die Christenheit nach Konstantin ausgerichtet wurde. Die Christenheit wurde nach 321 auf einen Christus ausgerichtet, der nicht der biblische Christus ist, nämlich auf den Antichristen, auf den Mensch der Bosheit, der sich in den Tempel setzt und sich überhebt über alles, was Gott und Gottesdienst heißt und selbst vorgibt, er sei Gott. Sein Nachfolger sagt, der Sonntag ist die Identität der christlichen Gemeinde. Nun, es heißt, die Identität meint, das ist das Rückenmark, woran sich eine christliche Gemeinde identifiziert. Am Sonntag. Es wird zum Zeichen der Christenheit. Und dann sagt er, und das Zentrum ihres Lebens und ihrer Sendung. Wir können nicht leben, ohne am Sonntag zusammenzukommen. Nur Christen, die im Einklang mit dem Sonntag leben und haben Hoffnung empfangen, Christen der Gegenwart, werden die entscheidende Bedeutung der sonntäglichen Feier wiederentdecken. Und jetzt sagt Josef Ratzinger, sagt er 2011 im Zenit, zitiert, wenn jemand die Wichtigkeit in Betracht zieht, die der Samstag im Alten Testament hat, basierend auf dem Schöpfungsbericht, Achtung auf was der alttestamentliche Tag basiert, auf dem Schöpfungsbericht und auf dem Dekalog. So ist es offensichtlich, dass nur ein Ereignis von überwältigender Kraft verursachen konnte, den Samstag aufzugeben. Meine Frage, als ich das las, war, welche überwältigende Kraft war das, die den Schöpfungssabbat und den Sabbat, den Gott mit seinem Finger auf die 10 Gebote schrieb, aufgegeben hat? Ganz einfach. Welche überwältigende Kraft? Es war die Kraft der Verführung, von der Paulus in Kapitel 2 vom Thessalonikerbrief schreibt, dass die Liebe zur Wahrheit aufgeben, Gott hingibt in die Kraft des Irrtums, der Verführung. Weil Gott es respektiert, dass Menschen sich entscheiden. Er zwingt niemanden. Hier im Katechismus steht deshalb, Frage, welches ist der Sabbattag? Antwort, Samstag ist der Sabbattag. Warum beachten wir den Sonntag statt dem Samstag? Zitat aus dem Katechismus von Geiermann. Wir beachten den Sonntag statt Samstag, weil die katholische Kirche die Feierlichkeit von Samstag auf den Sonntag übertrug. Nun, was soll ich sagen? Die katholische Enzyklopädie sagt dasselbe, Seite 153. Die Kirche, nachdem sie den Ruhetag vom Sabbat, der am siebten Tag, hier wird deutlich gesagt, welcher der siebte Tag ist von der katholischen Kirche, auf den ersten Tag der Woche veränderte. Daniel 7, Vers 25 sagt, es würde geschehen, dass eine Macht kommen würde, die Gesetze setzen würde, Zeiten verändern würde. Alles vorausgesagt. Dann heißt es hier, verband sie das dritte Gebot mit dem Sonntag als den Tag, der als Tag des Herrn heilig gehalten werden soll. Und ein katholischer Kardinal sagt völlig in dem Buch Der Glaube unserer Väter, sie mögen die Bibel vom Buch Genesis bis zur Offenbarung lesen und sie werden nicht eine einzige Zeile finden, die die Heilighaltung des Sonnentages fordert. Und er sagt noch, die Schrift, das ist nicht mein Satz, ich zitiere, die Schrift fordert die religiöse Beachtung des Samstages. Die Schrift. Luther stand in seinem Leben, am Ende seines Lebens, vor der Entscheidung, wem soll er folgen? Diesem Buch, das er selbst übersetzt hat und für das er fast gestorben wäre und bereit war zu sterben, als er die Bannbulle des Papstes öffentlich auf der Straße verbrannte? Sollte jetzt Luther selbst dieser Schrift folgen, wo er gesagt hat, allein die Schrift, sola scriptura, oder sollte er mit den Juden den Sabbat halten? Luther entschied sich gegen den Sabbat und die Reformation, die Deutsche, starb. Und der Kardinal versteht's. Er sagt, die Schrift fordert die religiöse Beachtung des Samstags. Und dann in Kanon und Tradition, Seite 561. Die Autorität der Kirche kann daher nicht auf die Autorität der Schrift anbinden, da die Kirche den Sabbat in den Sonntag veränderte, ohne sich auf ein Gebot Jesu zu stützen, sondern allein auf ihre eigene Autorität. Allein auf die Autorität. Die Frage ist, wer ist meine Autorität in meinem Leben? Wer denn? Diese Frage, ich weiß nicht, ob Sie mir folgen können. Sie denken, das ist irgendwie was Manipulatives vielleicht? Diese Frage, wer meine Autorität ist, entscheidet im Weltethos, wer Ihr Herr ist. Indem der Protestantismus, ich zitiere, aus der katholischen vierteljährlich erscheinenden Zeitschrift Catholic Quarterly Review, indem der Protestantismus die Autorität der Kirche zurückweist, hat er keinen Grund für seine Sonntagsheiligung und sollte konsequenterweise mit den Juden den Samstag halten. Das heißt, die protestantische Welt heute hat keine Berechtigung, den Sonntag zu feiern. Sie tut es aber doch. Warum? Weil sie der Autorität der Kirche folgt, seit 1600 Jahren. Dann sagt ein Priester, ein katholischer Priester, es ist gut, die Presbyterianer, Baptisten, Methodisten und alle anderen Christen daran zu erinnern, und ich möchte ergänzen, alle anderen Religionen, Klammer zu, dass die Bibel sie in keinster Weise in ihrer Sonntagsfeier unterstützt. Der Sonntag ist eine Einrichtung der römisch-katholischen Kirche und diejenigen, die den Tag heilig halten, folgen einem Gebot der katholischen Kirche. Punkt. Und das ist der Grund, warum heute einer der bekanntesten Protestanten sagt, Robert Schuller, für die Protestanten ist die Zeit gekommen, 1987, dass sie zum Hirten gehen, er meint den Papst, und sagen, was müssen wir tun, damit wir heimkommen können? Ich habe Ihnen gezeigt, die ganze protestantische Welt bekehrt sich zum Vatikan. Das ist kein Science-Fiction, Sie können sich zwicken, Sie sind hier nicht in einem Film. Das ist Realität, die vor unseren Augen geschieht. Die ganze Welt sammelt sich und bereitet sich vor für ein ethisches Kodex, der alle politischen Nationen steuern wird. Und alle politischen Nationen, ist der Plan, soll durch die Religion gesteuert werden. Das habe ich Ihnen heute Abend gezeigt. Die Kirche aus einer katholischen Zeitschrift, Catholic Universe Bulletin, die Kirche änderte die Einhaltung vom Sabbat in den Sonntag. Die Protestanten, die die Bibel als ihre einzigen Führer des Glaubens beanspruchen, haben keinerlei Grundlage für Beachten des Sonntags. In dieser Angelegenheit sind Siebenten-Tags-Adventisten die einzig widerspruchsfreien Protestanten. Das sagt nicht ich, das sagt ein katholischer Priester. Und der Mann hat recht. Der Sonntag als der Tag der Ruhe, um die Auferstehung unseres Herrn zu ehren, datiert auf apostolische Zeit und sollte unter anderen Gründen den Juden vom Christen abgrenzen. Er datiert nicht zurück auf ein Gebot von Aposteln, von Jesus oder Gott selbst. Es ist eine menschliche Erfindung. Und damit hat die Christenheit nicht bemerkt, dass der Morgenstern, der Falsche, sich hineingesetzt hat in die Christenheit. Und das, was in allen anderen Religionen schon lange, seit Jahrtausenden gang und gäbe war, nämlich die Verehrung des Sonnenkults, ich habe es gestern gezeigt, plötzlich seit 321 auch in die Christenheit kam. Vorher gab es das nicht. Heute denkt noch jemand drüber nach? Nö, warum denn? Was soll's denn? Ich geh doch eh nicht in die Kirche. Juckt mich nicht. Oder wenn ich gehe, sage ich, naja, Gott weiß, wie ich es meine. Ja, Gott weiß, wie Sie es meinen, aber wissen Sie es auch, wie es Gott meint? Das ist die Frage. Wie meint es denn Gott? Nicht immer, wie meine es ich? Nochmal, Kardinal Gibbons. Verstand und Logik verlangen die Annahme eines der beiden Alternativen. Entweder den Protestantismus und das Halten des Sabbats oder den Katholizismus und das Halten des Sonntags. Und jetzt lesen Sie den letzten Satz. Ein Kompromiss ist unmöglich. Freunde, Und das meine ich ernst. Sollten wir nicht lieber auf das hören, was Gott sagt, statt auf das, was Traditionen und Menschen uns sagen? Gott sagt uns, erinnere dich an den Sabbattag. Warum werden 9 Gebote gesagt, du sollst nicht, du sollst nicht. Aber ein einziges Gebot heißt, erinnere dich daran. Gott wusste, und deswegen schrieb er mit seinem Finger auf die Tafeln, er wusste, dass die Menschheit würde den Sabbat vergessen. Deswegen sagt er, erinnere dich daran. Psalm 89, Vers 35. Ich will meinen Bund nicht entheiligen und nicht ändern, was aus meinem Munde gegangen ist. Paulus sagt, wenn auch wir oder ein Engel aus der Hölle kommen würde, vom Himmel kommen würde, ein himmlischer Engel, ich weiß nicht, wer Sie sind, ich weiß nicht, was Sie glauben, aber überprüfen Sie mal, wie viele Religionen beanspruchen, dass ein Engel vom Himmel gekommen ist und die Menschen etwas offenbart hat. Und er sagt, wenn ein Engel vom Himmel kommt und euch ein Evangelium predigen würde, das anders ist, als das wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Und jetzt schließen wir heute Abend ab mit aktueller Geschichte. Ich tauche jetzt wieder zurück aus der Geschichte und komme wieder hier rein nach Starnberg. Jahr 2012. Hal Galil, vom 10. Juli 2002. Ist schon ein paar Jahre her. Und jetzt achten Sie auf die Formulierungen. Es ist jetzt 10 Jahre her. Da wurde in der Zeitschrift geschrieben, einer bekannten israelitischen Zeitschrift, Israels erster Arbeitstag. Sonntag als zusätzlicher Ruhetag? Fragezeichen. Fragezeichen. Vor 10 Jahren stand ein Fragezeichen in der Presse. Wird Israel einen zusätzlichen Ruhetag bekommen? Neun Jahre später, die Presse kommt. Überschrift: Israel, wird der Sonntag zum neuen Sabbat? Wieder ein Fragezeichen. Wieder gibt es hier einen Progress in der Geschichte. Ich habe Ihnen gezeigt, dass die zwei höchsten Rabbiner in den Vatikan gingen und dem Papst den aaronitischen Segen gespendet haben. Phänomenal. Damals bei Luther hieß es noch, wenn, sagten die Jesuiten, wenn ihr der Schrift folgen wollt, müsst ihr mit den Juden den Sabbat halten. Die Frage, die ich mir momentan stelle, ist, wie lange werden die Juden noch den Sabbat halten? Wie lange noch? Da heißt es hier, derzeit sind in Israel Ämter schon am Freitag zu. Geschäfte sperren am Nachmittag. Die Verschiebung des Wochenendes von Samstag auf Sonntag soll welche Vorteile bringen? Ökonomische Vorteile bringen. Na, so etwas. In Offenbarung 13 steht, dass das zweite Tier, das lammartig aussieht, Amerika, ein Bild errichten würde, dass das erste Tier, das mit der Wunde, mit dem Schwert verwundet wird, und Epheser 6 sagt Paulus, das Schwert, nimmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, durch das Wort Gottes verwundet wird, dass ein Bild errichtet wird und dass alle, die nicht dieses Bild verehren, was immer das auch sein mag, wir sind noch nicht am Ende dieser Vortragsreihe, was immer dieses Bild sein würde, sagt Offenbarung 13, würden alle Menschen auf der Erde verehren, bis auf eine kleine Gruppe. Warum? Weil sie sonst nicht mehr kaufen oder verkaufen können. Ein ökonomischer Aspekt. Israel, die Ersten waren, die den Sabbat hatten, nicht die konvertierten Heiden, die zum Christenglauben kamen, sondern Israel, denen der Sabbat zuerst gegeben war, sind dabei, den Sabbat aufzugeben. Auf welchen Gründen, sagen Sie es mir? Aus ökonomischen Gründen. Süddeutsche.de. Der Titel war Sabbat auch am Sonntag, vom 6. Juli 2011. Yom Rishon, der erste Tag, heißt der Sonntag auf Hebräisch. Und das Leben folgt dem biblischen Rhythmus, dass der Mensch an 6 Tagen arbeiten und all seine Werke tun soll. Achtung, ich lese hier nicht aus der Bibel, ich lese aus der Deutschen.de. Süddeutschen.de. Denn Sabbat hat Gott seinen auserwählten Volk gewährt, den Sabbat, in Erinnerung an seine Schöpfungstat. Das ist fantastisch, ich kann hier die Bibel daneben legen. Die Süddeutsche Zeitung hier zitiert 1:1 die Bibel. Doch nun schickt sich Premier Benjamin Netanyahu an, dem Volk noch einen weiteren freien Tag zu schenken. Die wirtschaftlichen, sozialen und religiösen Auswirkungen einer solch wahrhaft revolutionären Zeitumstellung. Was für eine Umstellung? Daniel Kapitel 7, Vers 25. Diese Macht würde sich unterstehen, Zeiten und Gesetz zu ändern. Eine Zeitumstellung für die Juden. Durch wen? Wer hat diese Zeit gesetzt, die die Juden jetzt annehmen? Die katholische Kirche. Die wirtschaftlichen und sozialen und religiösen Auswirkungen einer solch wahrhaften revolutionären Zeitumstellung sollen beleuchtet werden. Noch ist nicht entschieden. Das war 6. Juli 2011. Doch die Verfechter des freien Sonntags frohlocken bereits, Zitat im Zitat, es ist unmöglich, diesen Zug noch zu stoppen, nun da er den Bahnhof verlassen hat. Und jetzt hören Sie sich den Satz an. Es dürfte noch heftig gestritten werden, bevor auch der Sonntag zum Sabbat wird. Was hier geschieht, liebe Freunde, vor unseren Augen, ist von geschichtlicher, weltgeschichtlicher Bedeutung. Wir sehen, dass alle Religionen schon lange eins sind. Wir sehen, dass die Christenheit sich vorbereitet hat auf das Weltethos und Teil wird über die Ökumene des Weltethos. Wir sehen aber etwas Erstaunliches, dass selbst das jüdische Volk sich vorbereitet auf das Weltethos und es annimmt. Und mit dem Weltethos den kleinsten gemeinsamen Nenner aller Religionen, nämlich die Sonnenverehrung, der Sonnenkult, den der Mensch der Bosheit, der Antichrist, der sich selbst als Gott sieht und vorgibt, er sei Gott und sich über alles hebt, was Gott und Gottesdienst heißt, sich in den Tempel Gottes setzt, was die Gemeinde ist, die Kirche, die Gott gegründet hat. Die apostolische, echte Christenheit, nicht die gefälschte. Setzt sich hinein und bringt was hinein, nämlich den heidnischen Sonnenkult. Und deswegen sagt er, sine dominico non possumus, ohne Sonntag können wir nicht leben. Wir sind am Ende. Und ich möchte Sie bitten, dass Sie nachdenken darüber, was ich Ihnen heute gezeigt habe. In Stille, unvoreingenommen. Wenden Sie das Blatt mal, wie der kleine Junge. Fangen Sie mal an, die Dinge, die komplex sind, von der anderen Seite zu sehen. Aus Jesu Sicht. Der Glaube unserer Väter, nochmal Kardinal Gibbons. Die Schrift fordert die religiöse Beachtung des Samstags. Und es heißt, die Sachlage und Logik fordern die Annahme und Entscheidung für eine der beiden folgenden Standpunkte. Entweder für den Samstag oder der Allgemeingültigkeit und Einhaltung, dass der Sonntag, der Sonnentag heilig ist. Ein Kompromiss ist unmöglich. Meine Frage an Sie heute Abend ist, frei von jeglicher Beeinflussung, frei von jeglicher Manipulation, an den Dingen, die ich Ihnen gezeigt habe, die letzten fünf Themen, wofür werden Sie sich entscheiden? Für Tradition oder für das Wort Gottes? Eine Verheißung für Sie, bevor Sie gehen. Jesus sagte, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, nicht kirchlicher Tradition, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ist es nicht eine wunderbare Verheißung? Das Licht des Lebens? Frei von menschlicher Manipulation? Frei von kirchenpolitischen Überlegungen, die Macht und Ökonomie im Vordergrund sehen? Gott fragte durch Josua das Volk Israel damals, und diese Frage gilt uns heute. Wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Ich habe ihm bisher in allen Themen eine Frage entzogen. Die eigentlich ich schon lange stellen wollte. Heute Abend stelle ich sie. Lieben Sie wirklich Jesus? Lieben Sie Gott? Ich frage nicht danach, welche Religion haben Sie. Ich frage nicht danach, in welcher Kirche bist du. Die Frage ist ganz einfach, die Jesus Petrus stellte. Hast du mich lieb? Nicht zu wem gehörst du, welche Kaste gehörst du an, welche Religion hast du, welcher Kirche bist du, hast du mich lieb? Wenn sie für sich sagen können, ja, ich habe Gott lieb, dann sagt Jesus, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und das ist der Ausblick für die Zukunft. Es gibt diese zwei Bäume am Anfang im Eden und es gibt diese zwei Bäume, es gibt diesen einen Baum in der Offenbarung, von dem es heißt, glücklich sind die, die seine Gebote halten, damit sie das Recht haben, an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Aber nicht nach Jerusalem mit einem tausendjährigen Friedensreich von Menschen gemacht, sondern das himmlische Jerusalem. Hört sich an wie ein großes Märchen vielleicht für manche Ohren, die hier sitzen. Das kann mir durchaus bewusst sein, je nachdem, wer Sie sind. Ich möchte Sie einladen. Geben Sie bitte Gott eine Chance. Ich bin jahrelang Gott davongelaufen. Ich habe mein Leben selber in die Hand genommen. Ich habe gedacht, ich weiß es besser. Bis zu dem Punkt, wo ich an einen Abgrund kam in meinem Leben. Einen seelischen Abgrund. Und Gott hat mir gesagt, willst du weiter davonlaufen oder willst du dich der Wahrheit endlich stellen? Gott hat einen Plan für uns. Und der Plan heißt nicht Weltethos. Der Plan heißt nicht Ökumene. Der Plan heißt nicht Verschmelzung aller Religionen, damit es Friede, Friede gibt. Der Plan ist, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt. Möchten Sie diesen Frieden? Ich ja. Ich habe mich entschieden für die ganze Wahrheit. Und ich möchte Sie heute Abend fragen, bevor Sie nach Hause gehen. Wollen Sie mit mir stehen und sagen, Gott, ich kenne dich vielleicht nicht richtig. Ich weiß nicht richtig, wer du bist. Ich weiß noch nicht mal, was der Taubert alles sagt, ob das alles wahr ist. Ich kenne den Mann nicht. Es kann sein, der Mann ist ein Schwätzer. Bitte hilf mir, zeig mir den Weg. Ich möchte von dir geleitet werden. Du hast gesagt, ich bin das Licht. Jesus ist das Licht, nicht ich. Wollen Sie mir heute Abend zum Abschluss, Sie still und ich laut, diese Bitte an Gott formulieren? Sie dürfen das im Stillen. Ich werde es für mich hörbar tun. Wer das möchte, den lade ich ein, mit mir aufzustehen. Jesus, ich möchte dir herzlich danken für diesen heutigen Tag und diesen heutigen Abend. Herr, manches schüttelt uns, was wir hören. Manches geht an die Substanz unseres Lebens, an Entscheidungen, die vor unseren Augen jetzt stehen, die dies, was wir gelesen haben, fordern. Heiland, du bist mir vor vielen Jahren nachgegangen und du hast mich nicht gedrängt und gedrückt. Du hast gewartet, bis ich erkannt habe, dass es nur einen Weg gibt. Der Weg der Wahrheit. Nicht der Täuschung. Nicht der Weg der menschlich gemachten Religionen und Götter. Sondern der Wahrheit, wie sie erfahrbar ist. Ich möchte dich so sehr bitten, für die lieben Menschen hier, von denen ich die meisten nicht kenne, aber uns verbindet eins, und das ist die Liebe zur Wahrheit, sonst würden wir hier nicht hierher gekommen sein. Ich bitte dich, segne jeden, der hier ist, dass wenn er nach Hause geht, in sein Heim, zu seiner Familie, zu seinen Kindern, Ehepartnern, dass er erlebt, was es bedeutet, frei zu werden von menschlichen Mächten und von menschlichen Philosophien. Dass wir das Geheimnis erleben, dein Geheimnis, nämlich die Wahrheit in uns. Ich danke dir, Herr, dass du uns die Kraft gegeben hast für dieses gewaltige Thema und diese Zeit heute Abend. Ich bitte dich, Herr, hilf, dass es nicht einfach durch ein Ohr rein und das andere rausgeht. Ich bitte dich herzlich, hilf, dass daraus etwas wächst in unserem Leben, was Sinn macht und Bestand hat. Herr, du hast gesagt, ich komme wieder. Wir stehen kurz davor vor diesem Ereignis. Du hast Zeichen uns gegeben, die uns das erkennen lassen, dass du bald wiederkommst. Du hast gesagt, du möchtest, dass wir dort sind, wo du bist. Hilf unserem Unglauben. Hilf bitte, dass wir Augen geöffnet bekommen für Dinge, die wir jetzt nicht sehen. Schenk uns diesen einfachen Glauben wie dieser kleine Junge, der Komplexes verstanden hat, anhand von einfachen Dingen, durch dein Gesicht. Und jetzt möchte ich dich bitten, bevor wir noch mal ein wunderschönes Musikstück hören, dass du uns innerlich diese Ruhe schenkst, die du versprochen hast. Wir haben verstanden in den letzten Tagen, so glaube ich, dass wir nicht diesen Frieden wollen, der uns verkauft werden soll. Wir wollen diesen Frieden, der echt ist. Bitte schenk ihn uns und führe uns Schritt für Schritt und schaff in uns diese Liebe, die bereit ist, deinen Willen zu tun. Ich danke dir, dass du unser Gebet hörst.